herzlich willkommen zur Episode 75 unseres Zentralasien-Tour-Podcasts. Den größten Teil dieser Episode, den nehmen wir jetzt heute am 19. März 2025 auf der Insel Don Kong. Das ist die größte Insel der sogenannten 4000 Islands in Laos. Und zwar liegen diese Inseln im Mekong, ganz im Süden des Landes, nahe Kambodscha, nahe der Grenze. Und wir nehmen nur den größten Teil hier auf, weil wir noch auf dieser Don Kong Insel sind. Das ist nicht ganz im Süden der 4000 Islands. Es gibt noch ein paar kleine Inseln weiter im Süden, wo wir in den nächsten Tagen noch weiterfahren werden und da vielleicht noch ein paar Geschichten zu den 4000 Islands später aufnehmen und dann anhängen werden.
Ja, wir sind in Laos. Nach 3 Monaten Vietnam, also mal wieder ein neues Land, Land Nummer 33. Und wir sind hier eingereist am südlichsten Grenzübergang zwischen Vietnam und Laos, quasi direkt dann auch am Dreiländereck mit Kambodscha. Und nachdem wir dann von Vietnam nach Laos eingereist sind, sind wir dann auch ungefähr 250 Kilometer parallel zur Grenze mit Kambodscha nach Westen gefahren innerhalb von Laos. Bis zum Mekong-Ufer im Prinzip und dann nochmal 80 Kilometer nach Süden, eben jetzt hier zu den 4000 Islands. Und ja, mir ist das damals dann schon aufgefallen, als wir da dann die letzte Podcast-Episode noch auf der vietnamesischen Seite der Grenze veröffentlicht haben und es dann eben da wieder mal darauf zuging, in ein neues Land zu fahren, dass Grenzen schon auch nach wie vor immer so ein bisschen immer noch aufregend sind, auch obwohl wir jetzt irgendwie, glaube ich, schon 54 Grenzübergänge oder so haben, 33 Länder, in manche sind wir halt mehrmals ein- und ausgereist, China zum Beispiel oder Kasachstan waren wir zweimal und so weiter, also 54 Grenzübergänge haben wir jetzt schon auf der Tour, aber es ist trotzdem immer mal wieder noch so ein bisschen aufregend, immer so ein bisschen spannend, was jetzt wieder, was sich ändern wird, was bleiben wird, ob alles gut gehen wird mit der Einreise und ja, man hat dann doch immer wieder ein bisschen Neugier und auch ein bisschen Vorfreude, ein bisschen Angespanntheit, also aber im besten Sinne, weil es ja auch wieder so verschiedene Länder auf einer Reise machen eine Reise doch irgendwie spannend und interessant, stellt man da dann doch immer wieder fest.
Ja, wir haben ziemlich viele Einspieler in Laos aufgenommen vor Ort und den ersten zum Grenzübergang zum Beispiel auch am ersten Tag direkt und auch zur ersten Nacht haben wir schon vor Ort was erzählt.
Wir befinden uns jetzt so circa 20 Kilometer hinter der Grenze, sind also vor 20 Kilometern nach Laos eingereist und jetzt ziemlich mittendrin in der Dong Ampham National Biodiversity Conservation Area. Also die Straße führt einmal quer durch so eine Art Naturschutzgebiet hier anscheinend durch. Und ja, also es waren 20 Kilometer ungefähr von Pleikan, wo wir die letzte Podcast-Episode veröffentlicht haben, zur Grenze und dann eben nochmal 20 Kilometer von der Grenze zu hier. Und ja, bei der Grenze auf der vietnamesischen Seite sind wir jetzt zum ersten Mal auf dieser Tour, glaube ich, mit ein bisschen Korruption in Berührung gekommen, würde ich so sagen, oder? Also es war so ein großes Grenzzollabfertigungsgebäude, da haben wir die Fahrräder davor geparkt und ich bin als erstes reingegangen und dann waren da irgendwie 5 Fenster, aber das meiste war dann irgendwie nur relevant, wenn man mit dem Auto oder so unterwegs ist, deswegen wurde ich gleich vorne zum Passkontrollfenster weiter gewunken. Da war dann auch gerade niemand, bin ich dann dran getreten, aber dann direkt hinter mir kamen dann 3 Vietnamesen. Die auch ausreisen wollten und dann hat der Zollbeamte da, der Grenzpolizist, meinen Pass erstmal zur Seite gelegt und erstmal die Vietnamesen behandelt und die haben ihm dann halt die Pässe gegeben und so und haben dann gleichzeitig, weiß ich nicht, diverse Geldscheine aus ihrem Geldbeutel da irgendwie gesammelt und also das waren schon, weiß ich nicht, 200.000, 300.000 Dong, also so 10 Euro Größenordnung. Und die haben sie dem ungefragt, dem Grenzpolizisten, dann unter dem Fenster quasi durchgeschoben. Und der hat das dann so diskret hinter seinem Pult unten drunter irgendwo in ein Fach gelegt und ja, versteckt weiß ich nicht, aber da jedenfalls abgelegt. Und gut, dann kamen die durch und dann war ich wieder dran und dann hat er mir irgendwie so, hat er gesagt, ich soll mal ein bisschen näher kommen und hat dann irgendwie so gesagt, 50. Und ich habe halt irgendwie eine unverständnisvolle Miene aufgezogen und ich habe gesagt, I paid for the visa. wir hatten ja ein E-Visum jetzt hier in Vietnam. Ich gesagt, I paid for the visa. Und habe halt so leicht den Kopf geschüttelt und skeptisch geguckt. Und ja, irgendwie hat das tatsächlich schon gereicht. Und dann hat er halt so den Stempel reingedrückt und mich wieder gehen lassen. Also 50.000 Dong wird er wohl gemeint haben, wären so 2 Euro gewesen, die er anscheinend gerne gehabt hätte. Man kann es ja mal probieren, hat er sich vielleicht gedacht. Aber er hat dann auch relativ schnell aufgegeben. Und dann bin ich rausgekommen zu dir, wo du warst ja bei den Fahrrädern und dann warst du an der Reihe. Und hat er sich bei dir dann auch nochmal getraut oder hat er dann schon gedacht, ah, die gehört zu dem, das wird eh nichts?
Ich weiß nicht, bei mir war ein bisschen mehr Trubel. Erstmal kamen ein paar Leute, also ich habe meinen Pass abgegeben und dann kamen aber auch wieder ein paar andere Leute dazu und einer hat 2 Pässe abgegeben und dann hat er erstmal die bearbeitet, da hat er aber kein Geld bekommen oder ich weiß nicht, ob da in den Pässen schon was drin gesteckt hat. Das hätte ich natürlich nicht gesehen. Und die wurden dann erstmal abgefertigt und dann kam noch eine Frau in Begleitung von einem vietnamesischen Fahrer oder so. Die kam tatsächlich aus Myanmar, habe ich mich kurz unterhalten. Die hat dann auch den Pass gegeben. Und dann hat er tatsächlich der erst irgendwas sagen wollen. Und die hat so gemeint, dass sie es nicht versteht, was will er. Und dann hat der vietnamesische Fahrer so aus seinem Geldbeutel 50 Daumen geholt, ihr gezeigt und wieder eingepackt. Und dann meinte sie so, hä, hat erst ihren Geldbeutel so holen wollen? Habe ich ihr aber gesagt, no, just don't pay. Und dann hat sie es wieder eingesteckt und dann haben wir halt so ein bisschen geredet, so abseits, so, wo kommt sie her, wo komme ich her und so. Und ich glaube, der Grenzbeamte hat dann ein bisschen Zeit gebraucht, aber wir haben uns ja unterhalten und ich glaube, irgendwann war es ihm dann genug und dann hat er mir meinen Stempel gegeben. Und kurze Zeit später kam sie dann auch raus, das heißt, ich glaube, sie musste dann auch nichts mehr zahlen.
Als wir dann über die Grenze gefahren sind, auf der laotischen Seite, war es ja auch so, dass wir in der Schlange standen und die anderen Leute durchaus da auch ein paar Geldscheine so im Pass stecken hatten. Und dann der Typ vor mir hat mir dann auch irgendwie so bedeutet, dass ich doch da irgendwie Geld bereithalten solle. Und dann habe ich aber gesagt, ich habe ein Visum. Wir haben ja das laotische Visum zum Glück schon beantragt in Da Nang. Und dann meinte der, ah ja, okay, dann passt das. Also vielleicht haben die auch wirklich einfach nur das Geld schon bereitgehalten fürs Visa on Arrival, weiß ich nicht. Da jedenfalls bei der Einreise nach Laos hat jetzt der Grenzpolizist selbst jetzt keinerlei Anstalten gemacht, uns irgendwie nach Geld zu fragen oder so. Das heißt, das hat letztlich reibungslos funktioniert. Ja, und dann waren wir in Laos mit unserem Visum. Dürfen wir jetzt einen Monat im Prinzip hier bleiben, wenn wir nicht ganz brauchen. Und in Laos ging es dann erstmal, also die Grenze ist quasi oben am, wie soll man sagen, am Grat des Berges fast schon. Und das heißt, es geht dann erstmal runter in so einen Talkessel. Steil bergab führt die Straße dann. Und ja, wie gesagt, da ist dann direkt Naturschutzgebiet. Das heißt, da ist eigentlich nicht viel, außer mal so ein paar Holzhütten. Auf der vietnamesischen Seite ist ja schon eigentlich die ganze Zeit relativ viel los, so wie Vietnam halt so ist, ne? Immer dicht besiedelt, überall Leute so. Und entsprechend gibt es da schon einen gewissen Kontrast zu Laos, wo man wirklich so ein bisschen, ja, ein bisschen in die Pampa reinfährt, in den Dschungel halt.
Ja, ein bisschen LKW-Verkehr ist schon auf der Straße und auch ein paar Roller. Also es gab dann auch so ein kleines Dorf, also mit irgendwie 3 Restaurants und ein paar Häuschen auf der Strecke. Aber es hält sich in Grenzen, sage ich mal. Es ist gerade so viel, dass man immer mal wieder ein bisschen eingestaubt wird, weil die asphaltierte Straße halt nicht durchgehend asphaltiert ist, sondern immer mal wieder so ein paar Meter Schotter, wo der Asphalt schon kaputt gegangen ist oder so. Ja, und es ist halt sehr, sehr trocken. Also trotz, dass man irgendwie den Urwald sieht, auch im Abstand von der Straße ein bisschen, wenn man so direkt da neben die Straße schaut, ist alles so ein bisschen ausgetrocknet irgendwie und dadurch halt auch sehr staubig.
Ja, die Straße ist schon echt krass irgendwie, weil ich meine, keine Ahnung, wir waren 2018 ja schon mal in Südlaos unterwegs und dort hat man uns irgendwie erzählt, ja, weiß ich nicht, 15 Jahre vorher, also vor 15 Jahren, das wäre dann knapp nach 2000, da gab es in ganz Südlaos nur ein einziges Auto und so. Vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Aber die Straße hier, die ist jetzt noch keine 50 Jahre alt. Die ist vielleicht, naja, also wenn halt vor 25 Jahren gab es hier ein Auto, dann ist die vielleicht 20 Jahre alt, maximal eher 10, vielleicht sogar 5. Und der Asphalt dort, wo er da ist, sieht ja eigentlich jetzt auch noch relativ gut aus, dort, wo er denn da ist. Also ich verstehe das nicht. Und dann zwischendurch hast du irgendwie riesige Schlaglöcher, wo ein halber LKW drin versinken könnte. Wir mit unserem Fahrrad auf jeden Fall. Und dann halt auch immer mal wieder irgendwie 100 Meter oder so einfach nur komplett Schotter, wo sie anscheinend einfach vergessen haben zu asphaltieren oder so. Ist mir irgendwie ein bisschen ein Rätsel. Aber gut, im Prinzip ist es asphaltiert und was ich sonst so von Laos gehört habe, ist es schon mal viel wert.
Ja, man musste halt beim Runterfahren immer so die Bremsen schon halb angezogen haben, weil hinter der nächsten Kurve dann plötzlich wieder Stotter kommen konnte. Ja, und dann ging es Stückchen am Fluss entlang. Natürlich wieder sehr viel hoch und runter bedeutet das. Und es ist halt auch echt heiß geworden dann. Also mittlerweile ist die Hitze fast voll da. Ich glaube, es sollte heute auch nach der Vorhersage 34, 35 Grad haben oder so. Und nachts geht es auf jeden Fall nicht unter 20, eher noch über 20 maximal runter. Ja, minimal runter. Und stellenweise, dadurch, dass hier Gebirge ist, hat man halt nicht immer so viel Wind. Also manchmal zieht es ein bisschen durch, aber je nachdem, in welche Richtung, welche Kurve man da fährt, verdeckt der Berg den Wind. Und dann ist es halt auch echt anstrengend gewesen, immer wieder hochzufahren. Und auf der Straße ist halt auch meistens Sonne, weil die Straße doch breit genug ist und dann immer ein paar Meter Abstand bis zu den Bäumen nebendran, sodass man da keinen Schatten hat.
Ja, und weil wir das natürlich auch schon ein bisschen antizipiert haben vorher, haben wir dann auch eigentlich den Plan gehabt, dass wir nur so bis 5 Kilometer hinter die Grenze fahren. Dort gab es einen Campingplatz, der auf iOverland eingetragen war. Eine Lao Hut, abandoned Lao Hut, also eine verlassene laotische Hütte, Holzhütte, mit Zugang auch zum Wasser. Und da sind wir dann hingefahren, war so ein bisschen, weiß ich nicht, 20 Meter von der Straße ging es da so einen Weg ab. Und von der Hütte war aber nicht mehr viel übrig, außer einem Bretterhaufen. Und sonst war es auch nicht so, also ohne die Hütte war es halt irgendwie nicht so schön da, ne? War jetzt nicht so viel Schatten und zu dem Zeitpunkt sind wir auch nur bergab gefahren quasi bis dorthin, deswegen hat sich jetzt auch noch nicht so heiß angefühlt für uns und haben wir gesagt, ja nee gut, dann lass halt einfach noch ein Stück weiterfahren und dann sind wir nochmal 15 Kilometer weitergefahren, unter anderem eben auch durch das Dorf, die paar Häuser, die du da gesagt hast gerade und dann ging jetzt da vorne, wo wir jetzt gerade sind, ist dann auch nochmal eine Brücke über den Bach und kurz vor der Bach ging so ein Fußweg eigentlich, so ein schmaler Fußweg einfach so ein bisschen in den Wald rein und da sind wir dann reingelaufen, da hatte man Schatten, da sind wir jetzt auch mit den Fahrrädern dann eben reingegangen, sitzen jetzt hier im Schatten und es ist jetzt 13 Uhr, wir haben gerade schon gekocht, mal ausnahmsweise mittags gekocht und ich denke, wahrscheinlich werden wir jetzt einfach hier bleiben den Rest des Tages und heute Abend hier irgendwas Zelt aufstellen und dann morgen früh geht es halt nochmal echt über den Pass. Wir haben nochmal 500, 600 Höhenmeter auf 8 Kilometern oder so direkt vor uns jetzt. Also jetzt direkt, wenn man hier über den Fluss geht, geht's hoch. Und vielleicht schaffen wir es ja, dass wir früh aufstehen und das quasi zumindest den Anstieg dann noch in der morgendlichen Kühle von 22 Grad bewältigen können.
Ja, um uns jetzt abzukühlen, sind wir ja auch vorhin in den Bach gesprungen, mal kurz, dann wieder hier zurückgelaufen, also haben unsere Fahrräder allein gelassen, aber auch relativ bald, ja gut, man trocknet relativ schnell, aber ich habe mir dann auch relativ bald eine lange Hose angezogen und eine langärmelige Bluse, weil dann doch die Mücken hier tatsächlich schon aufgetaucht sind und ja, wir haben uns dann auch an offenen Stellen ein bisschen mit DET eingesprüht, fast zum ersten Mal. Oder na, nicht ganz zum ersten Mal, aber zum ersten Mal in Südostasien auf jeden Fall, weil tatsächlich ein bisschen südlich von hier ein Gebiet anfängt, wo ein bisschen höheres Risiko für Malaria besteht als sonst, wo wir bisher lang gefahren sind. Und dann treffen wir vielleicht ein bisschen mehr Mückenschutzvorbereitungen hier, solange wir durch Laos und Kambodscha fahren. Danach in Thailand ist wieder kaum Malaria-Risiko eigentlich.
Ja, ist echt nur dieses kleine Stückchen hier im Prinzip, ne? Also wir sind jetzt ja fast an Dreiländereck, Vietnam, Kambodscha, Laos eingereist und fahren jetzt parallel zur kambodschanischen Grenze nach Westen und eigentlich zwischen unserer Straße und der Grenze zu Kambodscha ist so ein Streifen, wo erhöhtes Malaria-Risiko ist. Und da haben wir gesagt, hier sind wir mal ganz besonders vorsichtig, ja. So ist es. Aber gut, sitzen jetzt im Schatten von dichtem Bambus. Ich weiß nicht, vielleicht spaziere ich mal noch ein Stück den Weg da noch weiter und schau mal, wo der noch so hinführt. Vielleicht, weiß ich nicht, gibt es ja da hinten in 200 Metern noch einen wunderschönen Platz für unser Zelt direkt neben einem Wasserfall. Vielleicht mache ich das mal schnell, wir haben ja noch einen ganzen Nachmittag jetzt hier zu verdrödeln, um die Zeit totzuschlagen.
Also ich sehe gerade, Tizian kommt von seinem Spaziergang zurück. Und wie war's?
Richtig cooler Wanderweg. Ich bin jetzt so ungefähr 500, 600 Meter oder so reingelaufen. Und es ist wirklich angenehm zu gehen. Also ich meine, du siehst jetzt hier, geht es ein bisschen hoch, aber danach eigentlich relativ flach auf einer Ebene, also dass man jetzt nicht irgendwie hoch runter kraxeln muss. Und dann an einem Punkt geht es dann nochmal ein bisschen runter, nochmal 20 Meter runter zum Fluss auch wieder. Und richtig krasse Spinnen. Ich habe drei richtig krasse Spinnen gesehen. Die eine war so, weiß ich nicht, so ganz klein, so wie vielleicht eine 1-Cent-Münze groß, aber war so schwarz mit gelben Punkten und hatte so drei rote Zacken an ihrem Hinterleib. Also sah total abgefahren aus. Also wenn du von der gebissen wirst, wirst du wirklich so Spider-Man. Und dann ein Stück weiter war noch eine, die hatte so, die war eigentlich auch genauso, der Körper war genauso groß, aber die hatte dann so 5 Zentimeter lange zwei, wie so ein Geweih oder sowas. Ich habe Fotos gemacht. Können wir die Bilder, die kommen definitiv in die Bildergalerie. Und als ich jetzt zurückgekommen bin, war nochmal dann so eine, wie du sie vielleicht von den Bildern von Taiwan kennst, die ich dir mal gezeigt habe, so Handteller groß. Also so groß wie eine Vogelspinne, aber halt dünnere Beine, vielleicht so 1-2 Millimeter dicke Beine, 5 Zentimeter lange Beine und so 4 Zentimeter langer Körper, 1 Zentimeter breiter Körper, so ein bisschen stabförmiger Körper, aber halt richtig groß und auch schwarzer Körper und so gelbe, weiß ich nicht, wie sagt man, Verzierungen. Also die waren echt drei total abgefahrene Spinnen. Kommen definitiv in die Bilder. Ich kann dir gleich mal die Bilder zeigen. Vielleicht hätte ich jetzt nicht, was jetzt taktisch ein bisschen unklug, mit den Spinnen anzufangen. Denn wenn man dann runter, kommst du wieder zum Fluss. Du kommst auch zum Fluss rein und dann sind so ein paar verlassene Hütten, wobei die keine Dächer mehr haben. Aus Bambus, nicht aus Holzplanken, sondern aus Bambus gebaut. So ein bisschen so ähnlich wie die, wo wir übernachtet haben beim Ho Chi Minh Highway ganz am Ende, vor Kisan. Aber ohne Dach und auch ein bisschen zerfallen. Aber es ist echt so ein bisschen so, als hätte da irgendwie bis vor anderthalb Jahren noch so ein bisher unentdeckter Urwaldstamm gelebt. Und dann haben sie entdeckt und jetzt haben sie sie so ein bisschen so wirkt es, weil es alles ein bisschen verlassen, aber halt mitten im Dschungel, am Fluss. Ganz nett. Und ja, ich wollte vorschlagen, ob wir vielleicht doch noch ein bisschen mit dem Fahrrad reinfahren sollen, um dann dort zu zelten, weil, keine Ahnung, hier zelten wir halt neben der Straße, aber dort hinten, da zelten wir halt wirklich im Dschungel. Und klar, wahrscheinlich dauert es vielleicht 10 bis 15 Minuten dann, um da morgen wieder zurückzukommen. Die müssten wir dann halt früher aufstehen und trotzdem noch bei 20 Grad den Pass hochzufahren. Aber jetzt haben wir die Zeit und ich finde, es wird sich lohnen. Es gibt bestimmt auch ein paar coole Bilder, wie wir da mit dem Fahrrad durch den Wald gehen. Ja, das ist, jetzt schaust du gerade die Bilder an, genau, das ist die mit dem Geweih. Vor allem viel Bambuswald, ne? Ist total viel Bambus hier überall. Und was sagst du zu den Spinnen? Wie sehr schrecken sie dich ab?
Schon ein bisschen.
Aber die waren alle, wenn man ein bisschen aufpasst, dann fährst du da nicht rein. Die sind weit genug neben der Straße. Ja, durch reichlich gute, tiefgründige, rationale Argumentationen und ein kleines bisschen Bitteln und Betteln vielleicht, habe ich Belinda davon überzeugen können, noch die 500 Meter mit dem Fahrrad mit in den Urwald zu kommen und hier zu zelten.
Ja, viel bieten und betteln und wenig Argumente. Aber ja, schöner Platz, konnte man nochmal ins Wasser gehen und tatsächlich erstaunlicherweise, wenn man im Wasser war oder am Wasser, waren gar nicht so Mücken in der Gegend. Also es waren viele andere Fliegen und Tiere da und eine Libelle und irgendwelche Wasserläufer, aber nichts, was gebissen oder gestochen hat. Aber abseits vom Wasser gibt es ganz viele davon und außerdem ganz viele Ameisen.
Und vor allem ganz viele verschiedene Arten von Ameisen, ne? Große, kleine, hellbraune, dunkelbraune, schwarze. Wahnsinn.
Und Termiten, die sich irgendwie durch die herabgefallenen Bambusstückchen und sowas nagen oder da ihre Sachen drin bauen.
Ja, und außerdem auf dem Weg hierher haben wir noch eine Schlange gesehen. So 1 bis 1,5 Meter lang, würde ich schätzen. Und vielleicht so dick wie so ein dicker Buntmalstift. Hat sich da so die direkt neben dem Weg eigentlich, also die war so 1 Meter von uns entfernt, hat sie sich den Bambus hochgeschlängelt, weil ich auch absurd, wie das funktioniert hat. So einen ganz dünnen Bambusast hat sie sich entlang geschlängelt. Und Frosch habe ich noch gesehen. Und jetzt hier auch mega cool. Erst hast du gesagt, oh, schau mal, das ist so ein Gecko. Ich glaube, es war dann aber eher eine Echse. Und dann in dem Moment plötzlich kam wieder so eine Echse geflogen und von einem Baum und klebte dann plötzlich an dem anderen Baum. Quasi so wirklich so 2 Meter an unseren Köpfen vorbei und hing dann an dem anderen Baum. Also das war halt so eine Flugechse. Ich weiß nicht, ob sie Flugechsen heißen. Also quasi Flughörnchen nur als Reptil. Gibt's ja auch. Haben wir hier gesehen jedenfalls. Und das war der Hammer, wie das da quasi da einmal quer durch den Wald geflogen ist und dann hing es plötzlich an dem Baum. Wahnsinn. Also richtig cool. Also mehr Wildlife als in allen Nationalparks in Vietnam zusammen. Nur wenn man hier mal 500 Meter in den Wald reingeht. Der Hammer. Echt der Hammer. Allerdings muss man ja sagen, Spinnen, Flugdrachen, Schlangen, Malaria, Mücken, alles hat dir letztlich nichts anhaben können, bis dann diese eine Kreatur erschien. Eine Kreatur, wie aus den Höllenfeuern auferstanden. Und da bist du dann doch in die Knie gegangen. Die hat dir richtig zugesetzt. Was ist passiert?
Ich hatte eine Biene gestochen. Ich darf das nicht so erwartungsvoll anpreisen. Die hat mich gepiekst und dann hing da so ein kleiner Stachel drin. Irgendwie hat sie sich unter meine Bluse verfangen und ja, Panik gekriegt offensichtlich. Und dann habe ich Panik gekriegt und dann ist sie aber wieder raus.
Unfassbar, oder? Bei allem, was hier an Ungeheuern und Ungetier kreucht und fleucht, ist es eine Biene, ausgerechnet eine Biene, die uns am meisten Schaden zugefügt hat. Wie banal und profan. Naja. Ja, wir haben jetzt hier unser Zelt aufgebaut. Also das Überzelt haben wir mal noch abgelassen, weil es ja warm ist. Aber Mückenschutz und so und gegen die Ameisen brauchen wir es natürlich. Und wenn es gut geht, regnet es auch nicht. Und wir können so heute hier schlafen. Das ist ja schon, ich würde schon sagen, der Zeltplatz im Dschungel, der sich wirklich am meisten am abgelegensten anfühlt. Also ich meine, hier ist ja wirklich niemand. Und wahrscheinlich auch im Umkreis von 10 Kilometern ist hier niemand außer hier und da mal ein LKW da einen Kilometer weiter vorne an der Straße. Also, das ist schon cool. Es fühlt sich schon an, wie richtig im Dschungel zu sein. Ich meine, hier ganz im Südosten von Laos ist ja schon auch eher ein abgelegenerer Teil von Laos und ein bisschen Dschungel-Expedition-Vibes. Tja, also wenn da nachts der Leopard gekommen wäre, dann hätte es schon einige Zeit gedauert jedenfalls, bis jemand unsere Überreste gefunden hätte. Habe ich jetzt auch nochmal kurz nachgeschaut, diese Reptilien, die da gleiten, muss man ja eigentlich eher sagen, nicht fliegen, die heißen tatsächlich aber Flugdrache, so wie ich es auch gerade schon gesagt habe, eine Gattung aus der Familie der Agamen. Welche Flugdrachenart das jetzt hier natürlich genau war, kann ich jetzt nicht bestimmen. Ich habe aber auch von Flughörnchen gesprochen, also quasi dem Säugetier-Pendant zu den reptilischen Flugdrachen, und da würde man eigentlich tatsächlich eher korrekterweise Gleithörnchen sagen als Flughörnchen, weil die natürlich auch eigentlich nur gleiten. Aber Gleitdrache sagt halt komischerweise eigentlich niemand, obwohl man damit natürlich das Flugverhalten eigentlich korrekter beschreiben würde, beziehungsweise das Gleitverhalten. Also ihr versteht.
Und hat es letztendlich geklappt mit dem frühen Aufstehen?
Ja, einigermaßen. Ne? Wir haben dann den Wecker auf 5 Uhr gestellt und wir sind, wenn ich mich recht erinnere, vor 7 Uhr losgekommen. Müsste jetzt nochmal in unsere Statistiken schauen, aber ich glaube, an dem Tag hat es einigermaßen funktioniert. Die Frage ist, war das früh genug, um noch während den kühlen Temperaturen die 500-600 Höhenmeter bis auf den 800 Höhenmeter hohen Pass hochzukommen?
Den Großteil waren wir tatsächlich noch im Schatten von irgendwelchen Bergen, bis dann am Ende die Sonne doch drüber kam und es heiß wurde. Wahrscheinlich hätten wir es ganz geschafft, wenn wir nicht diesen Zeltplatz so ewig weit im Dschungel hätten und alles wieder zurücklaufen hätten müssen. Weil so richtig früh vor Sonnenaufgang aufstehen kann man dann halt doch nicht. Also man kann sich am Sonnenaufgang orientieren, aber die Dämmerung ist echt nicht lang, weil die Sonne einfach so steil hochgeht hier in der Nähe des Äquators.
Ja, jedenfalls waren wir dann schon halbwegs weit oben, als es dann heiß wurde. Ne? Was schon eher ein bisschen nervig war, auch mal wieder, waren die LKW so ein bisschen. Aber Naja, weil die halt auch immer wieder ein bisschen Staub aufgewirbelt haben, weil auch jetzt bei dem Pass halt immer mal wieder Abschnitte waren, die halt dann doch nicht asphaltiert waren, wo der Asphalt gefehlt hat. Also auf der einen Seite flucht man natürlich, was sollen jetzt hier eigentlich diese ganzen LKWs in dieser einsamen Dschungelstraße, warum müssen die ausgerechnet zu diesem Grenzübergang, der ja doch ziemlich eben abgeschieden und abgelegen ist, sodass wir vielleicht ein bisschen die Hoffnung hatten, dass da nicht so viel los wäre. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch immer wieder ehrlicherweise zu sich selbst sagen, wenn es die LKW hier nicht gäbe, dann gäbe es wahrscheinlich auch die Straße nicht. Denn für uns Radfahrer hätten sie sie wahrscheinlich nicht gebaut. Und insofern muss man ihnen ja sogar fast dankbar sein. Allerdings fällt es schwer, sich das einzugestehen.
Letztendlich waren es eigentlich auch gar nicht so viele LKW. Sobald wir über den Pass waren, wurde dann ja auch die Straße besser und dadurch, dass man dann halt ein bisschen schneller vorankam und nicht diese Schotterabschnitte, die staubigen hatte, war es auch überhaupt nicht mehr schlimm.
Ja, das stimmt schon. Sobald es dann diese staubigen Abschnitte nicht mehr gab, hat man eigentlich fast das Gefühl, die LKW wären von dem einen Moment auf den anderen komplett verschwunden auf irgendwie magische Weise und wir wären komplett allein da durchgefahren. Ab dann war es eigentlich total angenehm, muss man sagen, und echt Fahrrad geeignet.
Ja, und von oben hatte man noch eine tolle Aussicht hinunter in die Ebene, die halt auch voller Urwald war da noch. Und ja, da runter und dann da durch ging dann auch noch unsere Straße. Also war in dem Sinne schon sehr schön durch den Urwald mal wieder, wenn auch ein bisschen hügelig. Also es ging immer hoch und runter und langsam wurde es dann halt doch heiß. Also wir haben ja schon ein bisschen gebraucht, um über den Pass zu kommen. Und dann wurde auch Mittag und die Temperaturen wurden sehr heiß. Ja, und auch der Sound zu dem Ganzen war da passend im Urwald.
Hier ist echt Rambazamba im Urwald. Ich stelle vor die Alarmanlagengrille. Ja, und durch diese beurwaldete Ebene oder hügelige Ebene auch ein bisschen natürlich, wie du gesagt hast, sind wir dann langsam dann auch dem Ende der Grenze dieser Biodiversity Conservation Area entgegengefahren. Und schon bevor wir da wirklich raus waren, haben wir schon irgendwie beobachtet, dass immer mehr Flächen des zuvor eigentlich wirklich noch ziemlich lückenlosen Urwalds da dann auch wieder angefangen wurden, gerodet zu sein, teilweise auch verbrannt waren. Ich weiß nicht, in Vietnam war das ja meist irgendwie doch für die Holzwirtschaft offensichtlich. Das heißt, da gab es halt ein paar verbrannte Flächen ringsum Monokulturen von Bäumen in verschiedenen Stadien. Aber hier waren das halt wirklich einfach nur so klaffende Wunden im anderweitig eigentlich noch relativ intakten Urwald zu diesem Zeitpunkt jetzt. Das hat halt echt so ein bisschen so gewirkt, als hätten sie das einfach abgeholzt, abgebrannt und dann da so gelassen. Also da war dann auch irgendwie niemand, da wurde nicht irgendwie gewerkelt, da wurde keine Monokultur aufgebaut offenbar. Ich weiß nicht, wenn sie halt wenigstens irgendwie Palmölplantagen angelegt hätten, dann würde man verstehen, okay, das musste jetzt halt nun mal sein, sonst hätten wir keinen Nutella, sag ich mal. Aber so einfach diese verbrannten Flecken Erde in dem Moment für mich nicht so ganz nachvollziehbar, warum sie das da gemacht haben.
Ich fände es auch wegen des Nutellas nicht nachvollziehbar, aber auch in dem Moment war mir schon bewusst, dass das irgendeinen Sinn haben sollte und später werden wir dann ja auch ein paar mehr Stadien davon sehen. Aber gehen wir mal erstmal weiter, da wo wir dann eben so ein bisschen rauskamen aus dem vollständigen Urwald. Da hat dann irgendwann auch bald das erste Dorf angefangen. 60 Kilometer hinter der Grenze war das, wo wir in dieses Dorf reingefahren sind. Und da haben wir dann auch eingekauft in einem etwas staubigen, sehr chaotischen Laden am Straßenrand. Aber da gab es echt einiges an Auswahl, konnten wir gar nicht alles anschauen. Da war es so viel, es gab Brötchen, es gab Bananenmangos, natürlich anderes Obst. Es gab aber auch Neapolitaner-Waffeln, die wir gekauft haben. Und kühle Pepsi gab es auch, also Kühlschrank hatten sie da auch, der funktioniert hat. Und auch einen Haufen so tatsächlich Salat in so Plastik abgepackt und schon geschnitten gab es da, den sie vielleicht irgendwie den Farmern, den Arbeitern da irgendwie verkaufen. Wir sind dann aber noch weitergefahren und haben noch ein Restaurant gefunden, wo es dann Reisnudelsuppe gab. Ähnlich der vietnamesischen, wobei die ja auch sehr unterschiedlich war in den Regionen. Gab halt so ein bisschen Gemüse dazu, so salatmäßige und Minze rein und irgendwelche so langen Zuckerbohnenstangen, sowas ähnliches, in Fleischbrühe, aber wir haben erfolgreich sagen können, dass wir bitte ohne Fleisch wollen. Und dazu haben wir auch noch eine große Flasche Pepsi aus dem Kühlschrank genommen, die war aber nur so halb kühl und haben dann im Restaurant die Mittagshitze ausgesessen. Das war halt richtig heiß. Also die Sonne hat ziemlich gebrannt und 35 Grad hat es, also war es schön, Schattenplätzchen zu nutzen. Und noch schöner wurde es, als dann plötzlich wie von Geisterhand irgendwie die Ventilatoren im Restaurant angegangen sind. Dann kam die Tochter der Besitzer und hat die Ventilatoren so schön aufgestellt, dass jeder irgendwie, der da saß, was abbekommen hat von dem Windzug. Also offenbar war bis dahin Stromausfall und plötzlich in dem Moment kam der Strom eben zurück. Hat auch erklärt, warum unsere Pepsi eben nur so halbkühl war und nicht eisgekühlt. Aber trotz der schönen Kühlung durch die Ventilatoren haben wir uns irgendwann dann eben doch entschieden, weiterzufahren. Und ob das gut war, das könnt ihr selber hören.
Boah, jetzt ist es schon richtig heiß, ey. Jetzt sind wir jetzt gerade 14.30 Uhr oder so von unserem Restaurant, wo wir Mittagspause gemacht haben, weitergefahren und hinter dem Dorf kommt jetzt eben noch so ein Hügel, Berg, nochmal 200 Höhenmeter auf 2 Kilometer, also 10% Steigung und bei 35 Grad im Schatten laut Wettervorhersage und hier ist nicht viel Schatten. Ah, da kommt gerade Belinda. Und geht's noch? Nutzen quasi jeden Schatten aus, wenn mal ein Baum nah genug an der Straße steht, dass man mal ein bisschen Schatten hat, alle paar hundert Meter. Jetzt haben wir gerade die Hälfte haben wir von den 2 Kilometern, die es hier bergauf geht. Vielleicht hätten wir doch noch ein bisschen länger Mittagspause da machen sollen, noch ein bisschen länger uns vor der Hitze da verschanzen sollen unterm Dach.
Ja, oder ich hätte doch am Wasserhahn nochmal alles nass machen sollen. Ich habe eine Flasche über mich geleert, aber das ist relativ schnell getrocknet. Ja, ich habe das Gefühl, die Nudelsuppe war auch nicht so reichhaltig, die wir da in dem Restaurant hatten. Irgendwie habe ich schon einen leeren Magen und gleichzeitig weiß ich nicht, mein Kreislauf ist noch nicht an diese Hitze gewöhnt.
Willst du eine Banane?
Ja, vielleicht.
Ja, wir haben es dann aber geschafft, noch hoch auf den Berg, sind dann auf der anderen Seite wieder runtergefahren und haben dann abends im Zelt gleich den nächsten Einspieler aufgenommen.
Tizian ist gerade mein Zeltventilator. Es ist echt heiß, total heiß hier und es geht kein Wind. Wir mussten uns aber schon ins Zelt zurückziehen, weil draußen dann die Mücken langsam aktiv geworden sind.
Also vor allem nicht nur Stechmücken, sondern vor allem so ganz komisches Fliegenvieh, Insektenvieh, was gar nicht unbedingt sticht, aber was sau nervig ist, weil es einen ständig irgendwie auf einen drauf sitzt und unter die Brille sitzt und zwischen die Augen sitzt und ah.
Ja, ich würde nicht sagen vor allem, weil die sind halt nervig, aber die stören mich nicht so sehr, die Stechmücken stören.
Ja, wir haben es vorhin geschafft dann über den Pass. Wir haben oben tatsächlich auch dann schon mal geschaut, ob wir da irgendwo im Schatten irgendwo einen Zeltplatz oder so finden können, aber haben uns dann doch entschieden, noch auf der anderen Seite auch wieder runterzufahren. War eine rasante Abfahrt, der Asphalt war halt jetzt auch besser, gab nicht viel mehr so viele Schotterabschnitte. Und dann ist man aber halt wirklich in so eine Ebene gekommen, wo echt nicht mehr viel Urwald war. Und erst dachten wir, ja gut, da ist halt alles irgendwie gerodet worden brandgerodet worden, was sicherlich teilweise auch richtig ist. Aber dann gab es auch wieder echt viele so Landschaften, die dann eher so an Steppe oder Savanne erinnert haben, wo wir uns dann schon gefragt haben, hat man hier mal den Urwald gerodet und ihn dann in Ruhe gelassen und dann ist es halt irgendwie so geworden, so mit hohem Gras und so vereinzelten Bäumen, die dann so rumstanden, aber im Prinzip halt offene Flächen. Oder ist es halt hier vielleicht tatsächlich natürlicherweise auch so, dass halt hier noch nie wirklich Urwald gewachsen ist? Bisschen unklar. Aber die Straße ist dann eben so durch relativ flaches Land eben durchgeführt. Und es hat echt ein bisschen an Afrika einfach erinnert. Von der ganzen Landschaft. Das war natürlich auf der einen Seite ein bisschen bedrückend, wenn man sich vorstellt, dass da immer Regenwald war. Aber ansonsten auch echt eine schöne Abwechslung irgendwo. Also es war echt nochmal eine ganz andere Landschaft. eben halt viel offen, wie ich gesagt habe, so vereinzelt mal Bäume, da auch viel, viel brauner, also halt verdörrtes Schilf oder so, ganz viel. Und auch die Leute haben eher so ein bisschen gewohnt, die haben auch echt sehr, sehr einfach gewohnt, einfacher als in Vietnam auf jeden Fall. Also die Holzhütten gab es ja auch in Vietnam schon, aber die hier, die waren noch viel kleiner und hat noch viel mehr Ritzen, und wo man sich echt teilweise gefragt hat, ist das jetzt einfach nur so irgendwie, damit sie während ihrer Feldarbeit oder so oder während ihrer Waldrodearbeit da mal eine Mittagspause dann drin machen können. Aber da hing dann halt teilweise auch echt Wäsche davor und so, deswegen schien es halt schon irgendwie so zu sein, als würden die da auch leben. Das war auf jeden Fall auch spannend zu sehen. Und dann sind wir eben so durch diese Afrika-Landschaft gefahren.
Auch von den Temperaturen so stellt man sich die Savanne in Afrika so vor. Also es war halt noch deutlich heißer als im Urwald, weil der Wald, der speichert die Feuchtigkeit, und dann kommt so ein kühler Wind aus dem Wald und dann ist da mal ein Wasserfall und hier ist halt alles trocken und kaum Schatten und die Erde ist komplett heiß, der Boden. Also es war echt unangenehm heiß.
Immerhin muss man nicht mehr so steil hochfahren. Ne? Das war so ein bisschen der kleine Trost. Aber ansonsten, ja, hat man, du hast ja auch gesagt, dass man es auch bei der Wettervorhersage in der App gesehen hat, dass wenn man quasi auf der einen Seite vom Pass mit auf dieser Seite vom Pass vergleicht, auf der einen Seite, auf der vorherigen Seite war noch mehr Regenwald, hier ist jetzt eben mehr Savanne. Und es waren 2-3 Grad Unterschied in der Wettervorhersage, obwohl die Höhe über dem Meeresspiegel eigentlich die gleiche ist und es halt echt eigentlich nur 10-20 Kilometer entfernt ist voneinander. Also das ist krass. Ja, und dann sind wir eben, um einen Zeltplatz zu suchen, so eine Seitenstraße reingefahren, wo auf der Karte auch ein See eingezeichnet war. Und der war dann auch da und wir haben halt schon, naja, gut, hier in der Savanne alles ein bisschen teilweise eben auch brandgerodet. Das wird wahrscheinlich irgend so ein siffiger Tümpel sein. Und je nachdem sind dann auch noch Leute da. Aber zumindest so auf den ersten Blick war der See echt super schön. Also da war wirklich echt grünes Gras und Schilf irgendwie außenrum und hat sich da noch schön abgesetzt vorm Hintergrund des Regenwaldes. Und dahinter waren dann noch die Berge, also der Blick über den See, die Sonne stand halt auch im richtigen Winkel und war hinter uns, hat das natürlich auch alles in wunderschönes Licht getaucht. Also das war echt wunderschön und es war dann natürlich ein Schotterweg, also wenn man da von der Hauptstraße abfährt, ist da nichts mehr asphaltiert. Aber wirklich ein wunderbar zu fahrender Schotterweg eigentlich, also perfekt. Also kann man echt, so einen Radweg können sie von mir aus bauen. Auch in Deutschland oder so wird das echt als guter Radweg durchgehen. Und der hat dann, wie sich herausgestellt hat, war auf der Karte gar nicht eingezeichnet, aber führt im Prinzip einmal um den See herum. Und also das würde ich wirklich jedem raten, der da diese Straße von der vietnamesischen Grenze nach Atapeu fährt, wenn er hier vorbeikommt, einmal um den See rumfahren. Die sind 3-4 Kilometer oder so Umweg, dann einmal um den See rum, so eine kleine Schleife drehen, weil es echt wunderschön ist. Wir haben dann auch an der einen Stelle von dem See, ist man tatsächlich auch so ein bisschen reingekommen in den See, haben wir dann auch nochmal drin gebadet, war pisswarm das Wasser, also so eine richtige Abkühlung war es nicht, und natürlich jetzt, du hast ja am Anfang gesagt, Belinda, wir sitzen jetzt hier im Zelt und schwitzen auch wieder, das heißt, wir haben die Dusche oder die Säuberung durch das Seewasser auch nicht lange angehalten, aber naja, zumindest waren wir mal noch drin. Ja, und dann sind wir einmal um den See rumgefahren und haben dann eben hier unser Zelt aufgeschlagen in so einer kleinen Sackgasse, die noch Richtung See führt von der Straße oder von dem Weg, der um den See rumgeht. Sitzen also quasi so ein bisschen, ich übertreibe ein bisschen, aber im Prinzip mitten im See, auf so einer Landzunge. Und insofern von der Aussicht eigentlich ein ganz schöner Platz. Dann ist noch total, als wir dann gekocht haben, ist die Sonne blutrot, als blutrote Scheibe überm Horizont verschwunden und kurz darauf auf der gegenüberliegenden Seite des Horizonts ist dann der Mond blutrot aufgegangen. Es war auch noch echt ein schönes Schauspiel. Also ja, die Zeltplätze so von der Landschaft und vom Aussehen in Laos, beide jetzt bisher wirklich wunderschön, aber ja, haben halt ein bisschen Stechmücken und heiß. Ja, ein Tod stirbt man halt immer. Ne? Sitzen jetzt auch im Zelt, haben das Überzelt auch wieder weggeklappt. Aber ein bisschen mehr Wind wäre schon schön. Immer wenn mal wieder so eine Brise durchzieht, dann trocknet es den Schweiß, der sich auf uns gebildet hat, in Tröpfchen so ein bisschen. Dann ist es ganz angenehm. Aber ansonsten steht hier echt die Hitze auch allein schon nur durch das Moskitonetz vom Zelt. Ich hoffe, es kühlt jetzt noch ein bisschen ab und ich hoffe, unser Schweiß trocknet, bevor wir uns hinlegen müssen. Ja, Radreisen ist nicht immer nur romantisch, sondern manchmal auch ein bisschen eklig. der Boden hier ist halt auch brutal warm jetzt hier im Zelt, weil hier halt nicht so richtig Schatten ist an dem Platz, wo unser Zelt steht. Und das heizt einfach auch vom Boden her. Wahnsinn.
Ich habe jetzt meine Isomatte ausgebreitet zum Isolieren vom Boden. Also normal habe ich das im Winter ja immer gemacht, damit es nicht so kalt kommt von unten. Aber es hilft auch ein bisschen, damit es nicht so warm kommt von unten. Und dann habe ich noch meine Bluse, die ich tagsüber zum Fahren hier benutze, ausgebreitet, damit ich nicht an der Matte klebe.
Ungefähr eine Stunde später wahrscheinlich im Vergleich zu unserer Aufnahme vorhin melden wir uns nochmal aus dem Zelt. Augenscheinlich hat sich nicht so viel geändert, ne? Also wir sitzen hier immer noch in unserem Schweiß gebadet und warten darauf, dass es weiter abkühlt. Aber wir müssen uns trotzdem nochmal melden, kurz, denn, naja, also Belinda, würdest du immer noch sagen, dass die Stechmücken das größte Problem sind, was wir heute Abend hatten?
Nee, du, weil du deine Essenstasche nicht rechtzeitig ins Zelt geholt hast, da haben sich nämlich diese ganzen, wie sich rausstellt, fliegende Maden oder sowas reingesammelt, weil da eben eine Tüte mit Bananen und Mangos drin war und die das wohl gerochen haben. Und ja, Tizian hat sie ins Zelt geholt, als es schon dunkel war, entsprechend nicht reingeschaut und jetzt ist ja noch eine Banane und wir merken, dass alles im Zelt voll ist mit diesen komischen, madenartigen Teilen und wir durften nochmal eine Riesensuche starten und die ganze Essenstasche auspacken und ausleeren. Also da waren echt Dutzende von den Teilen hier drin, wenn nicht Hunderte.
Also in der Essenstasche würde es mich nicht wundern, wenn 100 Stück oder so drin waren, ja. Und dann haben die alle noch irgendwie so komisch ihre Flügel verloren oder abgeworfen. Ich weiß nicht genau warum, aber fast alle eigentlich davon, die in der Essenstasche waren, hatten keine Flügel mehr. Und die Flügel waren wo? Im Boden der Essenstasche und mittlerweile halt auch irgendwie hier überall im Zelt. Alles voller Insektenflügel. Schön ist anders. Belinda ist nicht so happy.
Nee, bin ich.
Der Mond steht jetzt auch relativ hoch am Himmel mittlerweile, sodass man fast keine Taschenlampe oder keine Stirnlampe braucht. Ist relativ hell. Bin mal gespannt, ob das jetzt auch noch zusätzlich zur Hitze unseren Einschlaf verkomplizieren wird. Wir haben keine so Augenmasken dabei vom Flugzeug, ne? So Schatten. Wäre vielleicht mal noch eine Investition für Vollmond.
So ein richtiger kleiner Ventilator, das wäre auch mal eine Investition, die sich lohnen würde. Ich glaube, würde ich sogar der Augenmaske noch vorziehen im Moment.
Ja, gibt es ja, ne? So USB quasi, die man dann so aufladen kann über USB, so kleine Ventilatoren. Gibt es ja andere Radreisende, die das dann an Südostasien auch im Zelt oder so durchaus benutzen. Vielleicht sollten wir uns so ein Ding echt anschaffen noch für die nächsten Monate. Mal schauen, ob wir sowas irgendwie drankommen. Durchaus kein ganz absurder Wunsch. Vielleicht kriegen wir das hin.
Ja, du warst ja bei dieser savannenartigen Landschaft ja immer noch nicht so sicher, ob das wirklich mal irgendwie Urwald war und abgeholzt wurde oder ob die Vegetation da einfach von Natur aus so ein bisschen anders ist. Ich war da schon von vornherein skeptisch und dachte, dass bestimmt alles abgeholzt wurde. Jetzt bin ich noch ein bisschen sicherer in meiner Meinung, wenn auch nicht 100% sicher für wirklich alle Gebiete, aber ich habe mich ein bisschen informiert und tatsächlich ist, ja, 1950 war in Laos noch 70% der kompletten Landesfläche von Wald bedeckt. 1992 waren es schon nur noch unter 50%, also ist schon sehr zurückgegangen. Und ja, die Gründe dafür sind einerseits Holz, was man braucht, sowohl eben als Baustoff, gerade auch diese teuren Tropenhölzer, die abgeholzt werden, andererseits als Brennstoff und dann aber auch für Wanderfeldbau. Und Wanderfeldbau ist wahrscheinlich am ehesten das, was wir da so ein bisschen gesehen haben. Also wir hatten ja eben diese brandgerodeten Flächen gesehen, schon vor dem Dorf am Tag zuvor. Da wird einfach der Wald so abgeholzt und dann die Hölzer sozusagen erstmal in der Trockenzeit liegen gelassen zum Trocknen und dann kurz vor der Regenzeit verbrannt, um dann eben einen nährstoffhaltigen Grund zu schaffen, wo dann wieder die Setzlinge gesetzt werden, die dann in der Regenzeit schön wachsen können. Und so wird das dann eben bepflanzt, dieses Feld, und nach einigen Jahren sind dann die Nährstoffe aufgebraucht und dann wird dieses Feld wieder sich selbst überlassen. Bis nach sehr vielen weiteren Jahren, also so um die 15, 20 Jahre dauert das, bis sich das wieder regeneriert hat einigermaßen, sodass es genug Nährstoffe hat, dass da wieder Wald oder was auch immer halt davor da war, die Vegetation wieder wachsen kann und man sozusagen jetzt als traditioneller Bauer wieder von vorne sozusagen brandroden könnte in dem Fall. Traditionell wurde so Wanderfeldbau ja auch in Europa betrieben und überall, und traditionell ist das eigentlich auch recht nachhaltig und gut für die Biodiversität, weil man dann halt irgendwie immer weiterzieht und das Feld wieder sich selbst überlässt, bis es sich regeneriert hat. Aber wenn man das halt großflächiger betreibt oder zu viel Bevölkerung hat, die man dann versorgen muss und dadurch zu schnell eben neu bepflanzt und sich nicht regenerieren lässt, dann funktioniert das halt nicht mehr. Gerade bei tropischen Böden ist das halt noch dramatischer, weil während bei uns in Europa die Nährstoffe eigentlich hauptsächlich im Boden gespeichert sind, ist das bei tropischen Böden halt nicht so, sondern da werden die Nährstoffe eher in den untersten Schichten des Waldes gespeichert und dann sozusagen an die Wurzeln der Bäume durch den Humus abgegeben. Und entsprechend ist der Boden dann sehr nährstoffarm, wenn man das mal brandgerodet und ausgenutzt hat und die Nährstoffe weg sind, und wenn die dann halt sich nicht regenerieren können und immer wieder benutzt werden, dann führt das letztendlich zur Degradation, also zur Landverödung, was dann wiederum die Menschen dazu zwingt, eben neue Primärwälder zu roden, also wieder neuen Urwald, weil halt die alten Felder nicht mehr wieder benutzt werden können, wenn man es schon nach 5 Jahren immer wieder benutzen möchte, weil man so viel Bevölkerung zu versorgen hat. Und ja, so geht das halt letztendlich nicht weiter, ganz zu schweigen natürlich von den ganzen Treibhauseffekten durch die ganzen Prozesse, also die Verbrennung und so, die ganzen Stickstoffgase, die ja auch gelöst werden und so weiter. Laos ist jetzt eigentlich auch gar nicht so ein Paradebeispiel für Abholzung, also vielleicht, ich weiß nicht, wie bekannt ist, aber wir werden dann in Indonesien wahrscheinlich mehr sehen, was das auch im großen Maße, also dann für die großen Plantagen und so bedeutet. Hier schien es ja zumindest am Anfang noch so zu sein, als wäre es wirklich so traditionell von den Leuten. Die machen das halt so. Es ist so irgendwie, wie man sich es bei uns früher vorstellt, in Laos, in so einem einfachen Entwicklungsstadium dieses Landes, so dass der Wald niemandem gehört und die Leute holzen es halt einfach so ein bisschen ab, um ihre eigenen Felder zu bewirtschaften da. Aber ja, sobald man so weit kommt, dass dann wirklich hier großflächig industriell Plantagen gebaut werden oder so, so wird es dann wahrscheinlich in Indonesien auch aussehen. Und so sah es dann bei uns ja später auch ein bisschen aus.
Ja, morgen unserer zweiten Zeltnacht, also quasi am dritten Tag in Laos, haben wir dann wieder den Wecker auf 5 Uhr gestellt, wie auch schon am Vortag, und hatten erneut so ein bisschen das Ziel, so um 6 Uhr zum Sonnenaufgang loszukommen. Hat wieder nicht so ganz geklappt, also letztlich sind wir um 6.40 Uhr aufgebrochen, aber das war da trotzdem noch relativ kühl und anfangs angenehm zu fahren. Vor allem waren jetzt erstmal auch die Straßen viel, viel flacher als bisher. Also wir haben keine hohen Pässe mehr und es ging auch gar nicht mehr so viel, auch im kleineren Maßstab, hügelig hoch und runter, sondern wir konnten da echt ganz gut Kilometer sammeln und auch die Hitze lässt sich halt einfach sehr viel einfacher aushalten, die dann später natürlich am Tag doch noch kam, wenn man halt ein bisschen schneller fährt, dadurch mehr Fahrtwind hat, ohne dass es halt anstrengender ist, weil es halt flach ist, ne? Also ich meine, wenn ich halt bergauf fahre mit 5 km/h, ist es trotzdem extrem anstrengend, aber ich habe halt keinen Fahrtwind und jetzt fahre ich quasi mit weniger Anstrengung so schnell, dass ich mehr Fahrtwind habe. Ja, also insofern war es da ein bisschen angenehmer dann, trotz immer noch ähnlichen Temperaturen, muss man sagen. Wenige Kilometer später, also wenige Kilometer nachdem wir da losgefahren sind, hat sich dann auch die Landschaft erneut gewandelt. Statt der bisherigen Savanne, die eben so ein bisschen nach Wanderfeldbau aussieht oder nach Wanderfeldbaulandschaft und dem, was davon übrig bleibt, gab es dann eben auch die riesigen Plantagen, die du jetzt gerade auch schon angesprochen hast, wo dann wirklich bis zum Horizont kilometerlang erst Bananen angebaut wurden, später dann auch wieder Kautschukbäume neben der Straße standen in Reihe und Glied. Also ich meine, es war insgesamt von den 200-300 Kilometern in Laos, war das ehrlich gesagt nur ein relativ kleiner Bereich, wo es wirklich diese riesigen Plantagen gab, vielleicht mal 5 oder 10 Kilometer. Aber dort waren die wirklich richtig industriell aufgezogen, auf jeden Fall. Auch mit vietnamesischer Unterstützung oder Kooperation anscheinend. Man hat auch einige vietnamesische Flaggen gesehen.
Ja, so haben wir insgesamt also von Ost nach West ganz viele verschiedene Stadien gesehen, von noch natürlichem Regenwald über eher traditionell aussehende Abholzung bzw. Brandrodung oder Wanderfeldbau bis hin zu tatsächlich großflächiger Plantagennutzung. Ja, und das alles noch, bevor wir unsere erste Stadt in Laos gesehen haben. Die kam dann nämlich nach 40 Kilometern an diesem Tag, noch vor 10 Uhr haben wir das geschafft. Atapiu heißt diese Stadt, Hauptstadt der gleichnamigen Provinz und die größte laotische Stadt entlang unserer Route durch Laos. Ja, und da sah es so ein bisschen anders aus dann als die Holzhütchen zuvor. Also an der Hauptstraße haben sich dann mehrere Baumgebäude protzig aneinandergereiht. Auch die Häuser sahen teilweise ein bisschen schicker aus, fast schon wie Villen im Vergleich zu den Holzhütchen. Auch hier in der Stadt haben wir uns ein kleines Restaurant gesucht, aber da unterscheidet sich's nicht so von dem Dorf bisher. Wir haben wieder Nudelsuppe gegessen und zwar im Grunde die haargenau identische Nudelsuppe wie schon am Vortag. Das ist so unser Hauptgericht in Laos, was wir so im Restaurant essen. Das hat sich auch durchgezogen. Aber schmeckt eigentlich ganz gut. Also besser als die durchschnittliche Nudelsuppe in Vietnam, würde ich eigentlich fast sagen.
In Atapeu ist dann die Hauptstraße, die wir bisher gefahren waren, nach Norden abgebogen, Richtung Hauptstadt Vientiane. Und die klettert dabei dann über das sogenannte Bulawen-Plateau rüber, um dann dahinter wieder auch ins Mekong-Tal zu kommen. Aber eben zwischendurch geht es da eben 1000 Meter über das Bulawen-Plateau hoch, berühmt für den Kaffeeanbau übrigens. Und vielleicht auch deutlich kühler, als es jetzt hier in den tiefer gelegenen Ebenen war. Also wir sind da so, ich glaube, so auf 200 Metern über dem Meeresspiegel hoch rumgefahren. Also da wäre es schon nochmal ganz schön hochgegangen auf das Bulawen-Plateau. Allerdings, wir wollen ja eigentlich eben nicht Richtung Norden. Und für uns gibt es auch eine Abkürzung südlich am Plateau vorbei, quasi direkt zum Mekong. Das heißt, das würde uns auch die ganzen Höhenmeter sparen, um aufs Plateau hochzukommen und auf der anderen Seite wieder runter. Die Straße, die ist davon niedrigerer Kategorie, aber entgegen unserer Befürchtung, sage ich mal, ist sie hinter Atapeu asphaltiert. Und trotzdem sind alle großen LKW in Atapeu nach Norden die Hauptstraße weitergefahren und dort abgebogen. Das heißt, der Verkehr war da auf jeden Fall erstmal sehr, sehr angenehm, als wir da unsere kleine Nebenstraße aus Atapeu rausgefahren sind. Und entsprechend waren wir sehr guter Dinge und gut gelaunt, als wir dann da unsere Straße mit wenig Verkehr und trotzdem Asphalt da entlang gefahren sind. Da ist uns dann auch wirklich wieder erneut aufgefallen, wie anders Laos doch ist im Vergleich zu Vietnam. Also es ist da weiterhin auch deutlich trockener irgendwie, also auch von den Farben her so viel mehr Strohgelb und rötliche Erdtöne, die sich so ins Grün der Bäume und Büsche reinmischen. Da war einfach in Vietnam doch einfach irgendwie viel mehr Grün oder vielleicht dunkelbraun von irgendwelchen brachliegenden Feldern, aber halt nicht diese rötlichen Töne und dann eben schon gar nicht irgendwelches Strohgelb, getrocknetes, weiß ich nicht, getrocknetes Schilf oder so. Also es ist halt einfach hier weiterhin eher so ein bisschen Savannenlandschaft statt Wald. Am Straßenrand standen da wahnsinnig viele Holzhäuser mit Wellblechdächern, in denen die Leute da gewohnt haben, immer wieder auch Stelzenhäuser. Also auch das war von der Architektur durchaus interessant. Es waren so ein bisschen, oftmals ein bisschen größere Stelzenhäuser als in Vietnam, oder? Also in Vietnam hatte man entweder natürlich Steinhäuser ganz viel heutzutage auch oder wenn man so ein bisschen in die abgelegenen Bergregionen gefahren ist, halt kleine Stelzenhäuschen. Und hier hatte man eben selbst in Gegenden, wo jetzt von der Besiedlungsstruktur her und so in Vietnam sicherlich Steinhäuser vorgeherrscht hätten, hatte man hier eben doch etwas größere, ausgeschmücktere, auch mit mehreren Räumen gebaute Stelzenhäuser aus Holz, würde ich sagen.
In Vietnam weiß ich nicht, ob es Steinhäuser gab, Betonhäuser meinst du, oder?
Ja, da habe ich jetzt tatsächlich gar nicht so unterschieden. Vielleicht war es auch Beton, also jedenfalls halt nicht Holz, sondern irgendwas Festeres, sage ich mal. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, wie das in Vietnam ist. Aber ja, hier war es eben jedenfalls Holz. Und auch, was auch auf jeden Fall anders war als in Vietnam, das habe ich zwar in Vietnam am Anfang auch so ein bisschen gedacht und hatte die Hoffnung, die dann später enttäuscht wurde, aber hier jetzt in Laos bin ich mir doch relativ sicher mittlerweile, es wird definitiv weniger gehupt. Wir sind in Laos sehr viel weniger angehupt worden als in Vietnam und es hat mich eigentlich nie so richtig frustriert, wenn es dann doch mal passiert ist, weil es halt einfach die Menge macht und man konnte da echt auch auf den Straßen, wo jetzt nicht so viel los war, aber halt doch so, dass man in Vietnam sicherlich ständig angehupt worden wäre oder auch in China, konnte man hier eigentlich echt einigermaßen entspannt fahren und das war echt, echt angenehm, muss ich echt sagen. Irgendwie sind auch die Leute noch mal ein bisschen chilliger drauf als die Vietnamesen. Also wir hatten, glaube ich, das, auch das hatten wir schon so ein bisschen gesagt, dass die Vietnamesen im Vergleich zu den Chinesen so ein bisschen lockerer und chilliger und so ein bisschen lebensfroher drauf sind. Und dieser Trend setzt sich in Laos jetzt fort, würde ich sagen. Also während zum Beispiel in China und teilweise eben auch in Vietnam eine lange Hose doch irgendwie zum guten Ton gehören scheint, sind in Laos kurze Hosen doch irgendwie nochmal deutlich verbreiteter jetzt mittlerweile. Und zwar nicht nur bei Männern, sondern insbesondere auch bei Frauen. Und ein anderes Beispiel ist, dass halt in Vietnam doch vor allem in den Städten fast alle irgendwie einen Helm getragen haben auf ihren Rollern und Motorrädern. Und der Anteil der Helmträger auf dem Motorrad hier in Laos ist auf jeden Fall nochmal deutlich, deutlich geringer als in Vietnam. Also hier wird das Motorrad schon vor allem mal ohne Helm, in kurzer Hose, teils vielleicht sogar im Unterhemd und dann in Flipflops irgendwie gefahren. Das Nationalgetränk in Laos scheint eindeutig weder Tee noch Kaffee zu sein, sondern Bier Lao, also Bier. In jedem Dorf in Laos stehen in allen Ecken diese gelb-grünen, rot-weißen, also vor allem gelben im Grundton, Bier-Lao-Bierkisten herum. Und auch wenn es jetzt sonst auch wieder mehr Auswahl an kühlen Softdrinks wie Pepsi oder sowas gibt oder vielleicht auch Eistee, als es jetzt in den Restaurants in Vietnam der Fall war, was immer ganz oben im Kühlregal steht, ist dieses Bier-Lao. Bier Lao ist die einzige Bierbrauerei in Laos, jedenfalls die einzige, die das irgendwie nennenswert in nennenswertem industriellen Maßstab herstellt, das Bier. Und anscheinend dank Schutzzöllen, die den Import von anderem Bier nach Laos entsprechend recht teuer machen, hat Bier Lao wohl auch einen Marktanteil von 98% oder 99% in Laos. Und die Firma ist auch der größte Steuerzahler im Land, jedenfalls zeitweise. Die Daten sind jetzt von 2006, aber könnte mir auch heute noch vorstellen, dass das immer noch so ist. Und dann der letzte Punkt, an dem ich das mal plastisch festmachen möchte, dass die Laoten noch ein bisschen chilliger drauf sind als die Vietnamesen, ist, dass es in Laos wahnsinnig viele Hängematten gibt vor den Häusern. Teilweise habe ich sogar gesehen, dass LKWs am Straßenrand standen, die da irgendwie ihre Pause gemacht haben und unter dem LKW-Anhänger haben sie die Hängematte festgemacht, die LKW-Fahrer. Einfach auf beiden Seiten, links, rechts vom LKW-Anhänger und dann lagen sie da in ihrer Hängematte im Schatten des LKW-Anhängers unten drunter, zwischen Straße und Anhänger, so in dem Meter, der da Platz ist. Aber der hat dann gereicht für eine Hängematte und da haben die dann halt ihre Mittagspause gemacht, die LKW-Fahrer.
Ja, durchaus verständlich bei der Hitze hier. Vielleicht sollten wir uns auch mal eine Hängematte zulegen. Ich glaube, das wäre auch nicht schlecht. Bäume gibt es jedenfalls genug, um die festzumachen. Um dann die heißen Nachmittage ein bisschen auszuhalten. Gibt schließlich auch genug Plätze, wo man ungestört Pause machen. Hier ist es nämlich deutlich dünner besiedelt hier als in Vietnam. Also in den ersten anderthalb Tagen in Laos hatten wir quasi keine Besiedlung weit und breit, war ja noch alles Urwald. Konnte man sowieso überall am Straßenrand anhalten und Pause machen, ohne irgendeine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und beobachtet zu werden. Und anschließend, nach diesen anderthalb Tagen, war es zwar schon auch so, dass der Straßenrand oft von Häusern gesäumt wurde, aber irgendwie stehen die alle so ein bisschen weiter auseinander und dann gibt es auch immer wieder Abschnitte, wo keine Häuser stehen. Insgesamt sind einfach weniger Menschen unterwegs. Und wenn man einfach mal so einen Seitenweg reinfährt, dann ist direkt hinter der Häuserzeile an der Hauptstraße irgendwie kein Mensch mehr. Nur noch Savanne, Steppe eigentlich. Savanne ist eigentlich Afrika. Jedenfalls nur noch Steppe und oder Felder, die da irgendwo angelegt wurden. Aber immer noch mit genug schattigen Plätzchen für ein Zelt. Also einsame Zeltplätze findet man hier einfach viel einfacher. Aber den Schattenplatz, den man zum Glück auch findet, den braucht man auch, weil die Hitze ist schon weiterhin sehr erdrückend gewesen und auch immer noch. Tagsüber hat es eigentlich immer so 35 Grad gehabt, vielleicht auch mal 36.
Ja, ich habe dann tatsächlich zeitweise auch so mein Handtuch außen an meiner schwarzen Radtasche hinten drauf so drauf gespannt, damit die sich nicht so aufheizt so sehr. Also da ist ja auch Laptop und der Reisepass und so weiter da alles drin. Und so ein bisschen als Hitzeschutz habe ich da mal noch das Handtuch drüber gelegt.
Ja, und auch nachts kühlt es halt nicht auf unter 25 Grad oder so ab, wenn man Glück hat, vielleicht mal 23 Grad. Also war es eben auch in der dritten Nacht so, dass wir abends schwitzend im Zelt saßen, null Wind. Also der Wind hört immer kurz vor Sonnenuntergang auf, habe ich das Gefühl. Das heißt, wenn es wirklich kühler wird, dann tut sich das nicht so leicht auch ins Zelt ausbreiten. Und einen Ventilator haben wir auch immer noch nicht.
Ja, das ist auch echt irgendwie erstaunlich, wie sehr die Hitze sich da einfach nur unter diesem Fliegengitter auch einfach staut, oder? Das würde man echt nicht meinen, aber es ist halt echt, du gehst aus dem Zelt, obwohl du echt nur das Fliegengitter hast und wirst über das Zelt weglassen, du gehst aus dem Zelt raus und draußen ist angenehm kühl, gehst ins Zelt rein und, naja, aber draußen sind dann auch die Stechmücken.
Genau, das ist eben der Grund, warum man zum Sonnenuntergang dann auch meistens ins Zelt gehen muss. Aber in dieser dritten Nacht war es nicht ganz so schlimm. Ich fand es eigentlich deutlich besser eigentlich als in der Nacht davor, denn wir waren ein bisschen mehr vorbereitet. Wir haben zum Beispiel darauf geachtet, dass der Boden zuvor im Schatten war, wo wir unser Zelt aufgebaut haben. Dadurch war es nicht ganz so heiß von unten. Und außerdem haben wir in der Nähe ein kleines Bächchen gefunden, der eigentlich total siffig war, dieser Bachfluss aufwärts einer kleinen improvisierten Holzbrücke. Aber irgendwie ist er da durch die Brücke durchgeflossen und offenbar so ein bisschen gefiltert worden, sodass das Wasser, das da unter der Brücke, also auf der anderen Seite der Brücke rauskam, klar aussieht. Und wir dachten, so schwitzig wie wir sind, zum Waschen reicht es aus. Deswegen konnten wir uns zumindest ein bisschen waschen und abkühlen, grob, und auch ein bisschen Wasser benutzen, um zum Beispiel meine Bluse nass zu machen. Das habe ich gemacht. Und das hilft halt deutlich, wenn man so ein nasses Stück Klamotte einfach hat, wo man immer wieder kurz an sich dran irgendwo heben kann, das dann wieder kurz kühlt. Ist einfach angenehm. Immer wieder so einfach so ein Minifilm nass sozusagen hat. Auch wenn nicht so viel Wind geht, ist es immer noch sehr angenehm, auf jeden Fall.
Ja, wir schleppen hier zwar jetzt teilweise schon bis zu 9 Liter Wasser oder so mit uns rum, aber das ist bei den Temperaturen dann halt doch irgendwie auch zu wertvoll, um uns damit zu waschen. Denn das brauchen wir einfach zum Trinken, vielleicht mal noch zum Kochen, wenn wir dann auch was Warmes im Magen haben wollen, das uns dann noch weiter aufheizt. Oder mittlerweile haben wir da auch irgendwie angefangen zu sagen, ja, vielleicht sollten wir eher mittags kochen als abends, weil man dann einfach noch heißer, aufgeheizter im Zelt sitzt. Aber sonst halt auch einfach vor allem zum Trinken und zum Waschen ist es uns halt einfach ein bisschen zu wertvoll. Deswegen war es da echt gut, dass wir da diesen Fluss hatten und dass die Brücke, die halt so ins Wasser reinhiegen, quasi das, was auf dem Wasser schwamm, an Siff aufgehalten hat. Ja, also sind wir jetzt da auch in der dritten Nacht dann halt so bei, naja, was wird's gehabt haben, wenn es draußen 25 Grad hat im Schatten nachts, wobei das ja nicht die tiefste Temperatur ist, dann hat es halt im Zelt abends, bevor es draußen die 25 Grad erreicht, da wird es halt mindestens 27 oder 30 Grad irgendwie sowas in dem Dreh gehabt haben. Da müssten wir dann halt einschlafen bei den Temperaturen. Und dann war es jetzt da in dem Fall noch so, dass wir nur in Anführungsstrichen 1 Kilometer vom nächsten Dorf entfernt waren und mitten in der Nacht, es war nach 1 Uhr nachts, habe ich auf die Uhr geschaut, begann dann mal wieder so ein lautes Basswummern. Oh, es ist echt unfassbar, wie laut das da 1 Kilometer entfernt da noch vom Dorf hinüber gedröhnt hat. Wirklich Wahnsinn. Und oh, wie zur Hölle kann da irgendjemand in diesem Scheißdorf, der dann da ja noch viel näher dran ist, eigentlich überhaupt schlafen? Also das ist ja echt noch fast noch schlimmer als in Vietnam. Also da wünscht man sich doch dann, wenn man da dann nachts wach liegt und eigentlich weiß, dass um 5 Uhr der Wecker wieder klingelt, wünscht man sich doch echt die biederen Chinesen wieder zurück. Da kam das nie vor, glaube ich. Die haben vielleicht auch Karaoke gemacht, aber halt tagsüber, wobei selbst das eigentlich nicht so wahnsinnig oft.
Aber auch tagsüber kann es manchmal ein bisschen schwieriger werden. Zum Beispiel am nächsten Tag, Tag 4 in Laos, war das dann für uns.
als wir heute Morgen im Zelt aufgewacht sind, war es ein bisschen bewölkt. Und wir sind dann gerade rechtzeitig mit Frühstücken und allem fertig geworden. Als wir dann gerade anfangen wollten, das Zelt abzubauen, habe ich den ersten Tropfen abbekommen. Dann haben wir im Hektik-Panik-Stress-Modus schnell das Zelt abgebaut und dann hat es wirklich angefangen zu regnen. Uns schön abgekühlt. Ich meine, nach den heißen Tagen in den letzten Tagen war das ja ganz in Ordnung. Sind wir also im Regen losgefahren, weil es kein Platzregen war, halt normaler Regen. Hat dann auch wieder irgendwann aufgehört und hat so ein bisschen gedampft von der Straße. Und dann hat aber die Straße irgendwann aufgehört, also der Asphalt hat aufgehört. Geht also doch nicht alles durch bis zum Mekong, der Asphalt. Und dann wurde es so ein Sand. Ja, weil es ist eigentlich recht gut zu fahren, muss man sagen. Wirklich eben, auch nicht steinig, fährt sich wunderbar. Ist halt potenziell staubig. Allerdings ist erstens nicht so viel Verkehr und zweitens, dadurch, dass es ja geregnet hatte, war der Staub auch ein bisschen gebunden zumindest. So, und dann wurde es aber nochmal richtig dunkel. Also wir haben das Licht angemacht, teilweise wirklich, um selber die Straße vernünftig zu sehen, weil es so richtig nochmal richtig zugezogen hat. Irgendwann haben dann angefangen, die Blitze über den Himmel zu zucken und wir haben am Abstand zwischen Blitz und Donner gemerkt, wie wir immer näher kommen und es war absolut dystopisch. Total dunkel auf diesem Sandweg, nichts los. Und ja, jetzt hat es dann tatsächlich angefangen, runterzuhauen. Jetzt wirklich unser erster tropischer Platzregen auf der Tour.
Ja, zum Glück stehen hier am Wegesrand immer ab und zu so Hütchen rum, so Holzhütchen eben, teilweise auch verlassene. Und kurz nachdem es angefangen hat, so richtig zu schütten, haben wir dann eins gesehen und sind da hingefahren. Und da sitzen wir jetzt auch. Also das hat sozusagen so eine Veranda, wo wir unterm Dach sitzen können. Aber die ist erhöht. Das heißt, die Fahrer da müssen schon da im Regen stehen gerade. Ich hoffe, die Taschen halten dicht, während wir hier unterm Dach sitzen. Und die Bäche aus Matsch neben uns im Grunde schon runterlaufen.
Also staubig wird die Straße heute wahrscheinlich für uns erstmal nicht mehr sein. Das ist die gute Nachricht. Man muss natürlich nur ein bisschen befürchten, dass sie vielleicht matschig wird. Da bin ich mal gespannt, wie die nachher aussieht. Okay, also die Blitze waren jetzt schon echt nah. Da wird echt kurz alles hier in gleißendes Licht getaucht. Und eine halbe Sekunde später tut es einen Knall, der echt fast in den Ohren wehtut. Wahnsinn. Zum Glück gibt es hier schon ein paar Bäume direkt um uns herum, die noch ein bisschen höher sind als unsere Hütte. Bin aber nicht sicher, ob es Buchen sind.
Ja, ein bisschen schlimmes Gewitter, aber eigentlich war die Laune da ja noch ganz okay zu diesem Zeitpunkt. Kleiner Spoiler, das hat sich nicht gebessert, denn wie ging es dann weiter? Eigentlich, wir sind dann weitergefahren irgendwann, als wir dachten, ja, jetzt regnet es nicht mehr so arg.
Und zwar, weil die Schotterstraße vor dem Holzhütchen echt noch ganz gut aussah, trotz der ganzen Regenmengen, die da runtergekommen sind. Und die war auch erstmal noch gut, die ersten 3-4 Kilometer. Konnte man wunderbar fahren, erstaunlich gut, muss man sagen, wenn man gesehen hat, was sich da für Bäche, Sturzbäche ergossen haben auf die Straße. Trotzdem konnte man da echt erstmal noch gut fahren und entsprechend sind wir dann halt auch weitergefahren von dem Hütchen, weil ging ja erstmal. Aber halt, ja, nicht auf Dauer, denn nach 3-4, weiß ich nicht, nach ein paar Kilometern halt, hat sich das dann irgendwie geändert. Dann wurde die Straße doch matschiger, klebriger und wir sind dann einfach doch stecken geblieben. Das heißt also, wir sind nicht im Schlamm versunken mit den Rädern, aber wie es halt immer ist, dass der Schlamm, der klebt dann halt an den Reifen und sammelt sich dann an den Innenseiten der Schutzbleche an und blockiert dann einfach irgendwann das Drehen der Reifen, wenn sich da zu viel Schlamm zwischen Schutzblechen und Reifen angesammelt hat. Und ja, dann bleibt halt nur Stöckchen suchen und unter den Schutzblechen rumstochern in der Hoffnung, dass dieser festgefahrene Schlamm sich da dann löst und rausfällt. Dann wieder ein Stück schieben, vielleicht möglichst schieben und nicht fahren, damit man ein bisschen weniger Gewicht auf dem Fahrrad hat, sodass sich eben der Schlamm nicht so sehr an den Reifen anhängt. Aber auch da war es halt so klebrig alles unter den Reifen, dass dann auch beim Schieben allein schon nach wenigen Metern, vielleicht wenn man Glück hatte, mal nach wenigen Dutzend Metern, die Reifen dann schon wieder so viel Matsch aufgesammelt hatten, dass sie halt wieder blockieren und dann ja, geht es halt immer so weiter. Stochern, schieben, stochern, schieben und so weiter und so fort.
Aber man will ja jetzt auch nicht hierbleiben und hat die Hoffnung, dass die Straße immer besser wird, weil sie immer mehr trocknet und geht weiter. Nur dann kommen Dinge, die doch noch schlimmer werden, die man nicht vorhergesehen hat. Denn plötzlich hat die Straße angefangen, immer mal wieder einfach so eine 20 Meter tiefe Kuhle zu queren, wo dann halt irgendwie ein Flusstal ist. Und der Fluss geht nicht über die Straße, da ist schon so eine Art Brücke oder so ganz unten, aber total vermatscht alles. Und der Weg, der runterführt, ist eine Matsch. Piste und unten ist dann natürlich noch matschiger, weil sich da noch mehr Wasser gesammelt hat und dann muss man es auch wieder hochschieben. Also so schlimm, dass selbst Busse im Matsch versinken und auch unsere Füße in den Sandalen in den Schlamm versunken sind und wir teilweise das Fahrrad zu zweit schieben mussten und dann rutscht man in den schlammigen Sandalen hin und her, findet keinen Halt und letztendlich haben wir uns dann zu entschieden, besser barfuß zu gehen in diesen Abschnitten, in diesen Schlammabschnitten, leider so spät, dass die Sandalen eh schon total vermatscht waren. Ja, und das Bergaufschieben dann eben auf der anderen Seite ist dann halt auch nicht einfacher. Im Matsch runter hat man wenigstens noch die Gravitation, die einem eben hilft.
Ja, da spielen sich dann auch echt krasse Szenen ab, ne? Also manche von den Holzbrücken, die da eben dann über diese kleinen Bäche führen, die sind dann auch marode. Das heißt, die, weiß ich nicht, da sind die Bretter lose, nicht mehr gescheit festgenagelt, die liegen dann halt einfach nur noch so lose locker irgendwie auf dem Brückengestell drauf. Für uns ging das einigermaßen, wir sind da durchaus irgendwie rübergekommen, Fahrrad halt irgendwie rüberschieben oder vielleicht auch mal über eine Lücke kurz drüber heben oder so, das geht schon. Aber natürlich fahren in einem Land wie Laos auf so einer Straße, wie wir sie jetzt hier beschrieben haben, ne, Matsch, kaputte Brücken und so weiter, da fahren natürlich auch richtig große LKW. Und die kommen halt über diese maroden Brücken tatsächlich nicht mehr drüber, sondern müssen dann neben der Brücke durch das matschige Flussbett durchfahren. Und da drehen dann halt die Reifen durch, die man kann beobachten, wie die Zugmaschinen eher mehr seitwärts schlittern als vorwärts. Und dann bleiben sie wieder stecken und es dauert halt ewig und braucht mehrere Versuche, um so ein LKW da durch so ein Matschtal dann durchzubringen auf die andere Seite. Und obwohl eigentlich insgesamt echt nicht viel LKW-Verkehr war auf der Straße, also da, wir konnten da gut fahren. Das war jetzt nicht so irgendwie, dass man ständig von einem LKW überholt wurde. Das war eigentlich fahrradfreundlich, der Verkehr. Aber an den Stellen, wo die LKW dann halt eine halbe Stunde brauchen, um durchzukommen oder so, da staut sich es dann halt auf beiden Seiten. Und ja, weiß ich nicht, da stauen sich dann halt die LKW. Da stehen dann halt 10 LKW und warten, bis der eine vorne es endlich irgendwie durchgeschafft hat. Und der steckt dann aber halt fest und ja, das ist ein Wahnsinn, was die da auf sich nehmen, um diese Straße mit ihrem LKW zu bezwingen. Unfassbar. Wirklich unfassbar. Ich meine, wir nehmen es auch auf uns, sonst, ich frage mich auch warum, aber mit so einem LKW. Ich meine, die wissen ja, was auf sie zukommt. Wir wussten es halt nicht. Aber ja, war schon krass, das dann damit anzuschauen. Also der schlimmste Abschnitt für uns jetzt jedenfalls, ich weiß nicht, was die LKW dazu sagen, aber für uns war der schlimmste Abschnitt, der war so 7,5 Kilometer lang, wo wir echt viel schieben mussten, viel stochern mussten zwischen Schutzblechen und Reifen. Wir haben letztlich 3,5 Stunden dafür gebraucht, ohne wirklich eine große Pause zu machen. Also wirklich 3,5 Stunden Vollzeit geschoben und gestochert und dann sind wir 7,5 Kilometer weit gekommen in diesen 3,5 Stunden. Ah, das macht keinen Spaß, muss man sagen. Das war echt, war schon einer der schlimmsten Abschnitte, die wir hatten auf der Tour, was Straßenqualität und Matsch angeht. Weit vorne unter den Top 3.
Ja, bis dahin war es auch noch relativ bewölkt. Dann kam irgendwann die Sonne raus. Auf der einen Seite gut, weil dann trocknet die Straße schneller noch weiter und wird besser befahrbar, in Anführungsstrichen. Man steckt zumindest nicht mehr fest. Auf der anderen Seite brennt dann halt die Sonne auf die Köpfe und macht es halt auch nicht schön, weil viel Schatten war dann da nicht bei der breiten braunen Mattstraße und ein paar Büsche daneben. Und auch nach diesen 7,5 Kilometer, als wir eben nicht mehr ständig stecken geblieben sind, war die Straße halt trotzdem der Horror. Also total hubbelig, auch irgendwie von den LKWs, vielleicht so ein bisschen so Washboard auf Matsch, was sich da ausgebildet hat oder so. Also war nicht angenehm zu fahren, selbst wenn man eben fahren konnte. Und da kamen wir dann auch mit kaum mehr als 5 km/h voran. Also insgesamt, obwohl wir schon um 6:20 Uhr morgens gestartet sind und wir haben echt wenige Pausen gemacht. In Summe waren es eigentlich nicht so viele Höhenmeter, halt mal ab und zu ein bisschen runter und hoch, wo diese Flüsse gequert haben. Und wir haben auch erst um 17 Uhr abends Feierabend gemacht, total erschöpft, standen dann trotzdem nur oder weniger sogar als 50 Kilometer auf unserem Tacho. Also wir sind echt nicht weit vorangekommen und hatten eigentlich vorgehabt und uns schon gefreut, am Abend noch den Mekong zu erreichen, noch ein Stückchen an ihm entlangfahren zu können und abends vor dem Zelt noch in ihm zu schwimmen, um uns abzukühlen und ja, nach den ersten Matschpartien wahrscheinlich, um uns an ihm abzuwaschen noch. Aber das haben wir lange nicht geschafft, denn da waren es noch über 17 unasphaltierte Kilometer bis zum Mekong, als die Sonne unterginge und wir uns halt doch noch entlang dieser Schotterpiste einen Schlafplatz suchen mussten.
Ja, die einzigen auf dieser Straße, die mit dem Schlamm eigentlich ganz gut klargekommen sind, sind diese komischen halbierten Traktoren, die hier in Laos irgendwie überall rumfahren. Denn auch wenn diese Matschstraße eigentlich schon durch ziemlich grüne Pampa führt und schon recht viel auch wieder so ein bisschen ansatzweise zumindest Regenwald links und rechts von der Straße ist, jedenfalls unkultiviertes Land vielfach, stehen halt auch da immer mal wieder Holzhütten am Straßenrand und witzigerweise weiß ich nicht, von 20 Holzhütten, die da stehen, verkaufen halt irgendwie 10 Kekse und kühle Getränke und die anderen 10 verkaufen Nudelsuppe. Also die Versorgung ist, auch wenn man wirklich nur so langsam wie wir teilweise da mit 2 Kilometer pro Stunde vorankommt, unterm Strich ist eigentlich tatsächlich nicht besonders gefährdet, witzigerweise. Aber ja, also es gibt halt schon Leute, die da auch an dieser Straße wohnen, wenn auch nicht viele, aber die sind dann eben auf diesen halbierten Traktoren unterwegs. Und zwar sage ich halbiert, weil es quasi nur die vordere Hälfte von einem Traktor ist. Also quasi die 2 Vorderräder von einem Traktor nebeneinander. Kommt auch von der Größe, würde ich sagen, ungefähr hin, so von so einem normalen Traktor. Und direkt darüber, über den Vorderrädern, sitzt dann der Motor. Und von dem Motor aus gehen dann 2 Metallstangen wie so meterlange Fühler nach hinten weg. Also die sind so vielleicht so 2 Meter lang, sind am Motor befestigt, gehen nach hinten weg und die dienen dann als Griffe. Die haben dann halt irgendwie Gas und irgendwie Bremse daran befestigt. Und dann befindet sich noch direkt am Motor, vorne beim Motor quasi, auch zwischen den beiden Vorderrädern, die Anhängerkupplung. Und das war's dann. Das ist im Prinzip dieser halbierte Traktor. Das heißt, wenn man da an der Anhängerkupplung keinen Anhänger befestigt, dann kippt er um, weil er hat ja nur also nur eine Achse, nur 2 Räder. Und deswegen lässt sich das Ding quasi nur mit Anhänger fahren. Die Anhänger, die sind dann aus Holz üblicherweise, haben auch eine Achse und haben dann so eine 2 Meter lange Anhängerkupplung, die quasi nach vorne aus dem Anhänger hinausragt und die man dann in das Gegenstück von dem halbierten Traktor reinsteckt. Das heißt, der Fahrer, der sitzt eigentlich auf dem Anhänger, 2 Meter hinter dem Motor, 2 Meter hinter diesem halbierten Traktor und steuert dann den Motor über diese 2 Meter langen Fühlergriffe aus der Ferne. Das heißt, das ganze Gefährt hat eigentlich auch nicht so richtig eine Lenkung, sondern gelenkt wird einfach über das Gelenk, das die Anhängerkupplung bildet. Das heißt, wenn ich als Fahrer diese 2 Griffe, diese 2 Fühler nach links drücke, dann lenke ich damit einfach quasi den Motor vorne im Vergleich zum Anhänger nach rechts und umgekehrt. Und so kann ich dann eben im Prinzip lenken. Aber ich habe nicht wirklich ein Lenksystem in dem ganzen Ding, sondern ich lenke quasi über die Kupplung, über die Anhängerkupplung. Ja, und dann hinten in den Holzanhängern, da wird dann halt Wurzelgemüse wieder transportiert und Holz. Aber ansonsten auch vor allem viele Menschen, Frauen, Kinder vor allem, aber immer mal wieder auch Männer, also es sind nicht nur Frauen und Kinder. Also ich weiß nicht, ich kann mich erinnern, da kam halt einer irgendwie entgegen, da saß der, in dem Fall war es glaube ich tatsächlich so, dass der Mann vorne auf dem Anhänger quasi auf dem Bock saß und das gelenkt hat und hinten saßen vier Frauen drin, alle mit so Vietnamesenhüten und haben so, die Anhänger haben auch alle so einen halben Meter hohe quasi Wände und dann sieht man immer quasi sieht man nur den Hut rausgucken, den Vietnamesenhut und vielleicht noch den halben Kopf und dann gucken die da so mit ihren Augen über den Anhängerband drüber, gucken sie uns an, wie wir an ihnen vorbeifahren.
Ja, aber manchmal sind die auch so voll, dass manche von den Leuten nicht sitzen, sondern auch stehen müssen. Also teilweise ist da schon viel los. Die gibt es jetzt auch nicht nur speziell auf dieser gruseligen Mattstraße, sondern überall in Laos sind uns diese Gefährte über den Weg gefahren, auf jeden Fall. Ja, und das Ende der Mattstraße haben wir feierlich am nächsten Tag in einem Einspieler festgehalten.
Ah, wir haben es endlich geschafft, mit einem Tag Verspätung zwar, aber wir sitzen an den Ufern des gewaltigen Mekong und blicken über die hier sehr ruhige und träge Wasseroberfläche dieses Flusses, hier 2 Kilometer breit. Also man kann schon auf die andere Seite rüberschauen, aber ist schon echt ein ganz gutes Stück weg. Und naja, jetzt den Rest des Tages relaxen wir wahrscheinlich ein bisschen, ne?
Ja, immerhin haben wir hier ein ruhiges Plätzchen gefunden. Die Hauptstraße ist auch 2 Kilometer entfernt, also die Straße, die parallel zum Mekong verläuft. Hier ist jetzt eine kleine Schotterstraße reingeführt, weil da in der Nähe so ein kleines Dorf ist. Und wir sind jetzt hier zwischen ein paar Bäumen, die recht groß und dicht sind, sodass man genug Schatten hat bei der Hitze. Und denen gönnen sich auch die ganzen Wasserbüffel, die hier in der Nähe rumstehen und grasen und teilweise auch in den Mekong springen, um sich ein bisschen abzukühlen. Was wir eigentlich nachher auch noch vorhaben, wobei es wahrscheinlich schon einer der dreckigsten Flüsse sein wird, in dem wir baden. Schon so ein bisschen Schaum, der sich hier am Ufer sammelt teilweise und sonderlich durchsichtig ist er natürlich nicht.
Ja, da darf man nicht so zimperlich sein, würde ich sagen. Wir sind bestimmt immer noch dreckiger. Ich meine, schau mal, wie viel Wasser das ist. Die ganzen Abwässer von der Hauptstadt Vientiane, flussaufwärts, Millionenstadt wahrscheinlich auch, die werden bestimmt wunderbar verdünnt hier durch diese gewaltigen Wassermengen. Vielleicht schwimmt ab und zu mal was vorbei, aber ich denke, alles in allem sollte das halbwegs passen. Ja, 17 Kilometer hatten wir von dem Zeltplatz jetzt heute Morgen noch auf dieser, oder 17,5, 18 Kilometer noch auf dieser Schotterstraße. Die wurde vom Belag dann zwar eigentlich wieder besser irgendwann, sodass man auch wieder ein bisschen schneller fahren konnte. Wir haben dann noch 2,5 Stunden oder so gebraucht. Aber es war halt dann wieder staubig, ne? Sobald die Straße wieder besser ist, fahren die Autos wieder schneller und es wurden dann auch mehr natürlich, sobald man ein bisschen näher jetzt hier kam zu der Hauptstraße. Also, naja, so richtig empfehlenswert war das auch nicht. Und entsprechend haben wir dann, als wir die Hauptstraße, die Asphaltstraße, die hier eben ist im Prinzip die einzige richtige Straße, die wirklich quasi die Lebensader des Landes, die parallel zum Mekong hier entlang führt, die quasi einmal von Norden nach Süden von der Hauptstadt Vientiane einmal ganz nach Süden durch das Land durchgeht. Als wir die erreicht haben, haben wir schon mal ein lautes Halleluja ausgerufen. Und standen ja dann direkt dann da noch an der Kreuzung und irgendwie hatte ich da schon so ein bisschen nochmal richtige dritte Welt-Vibes, oder?
Da fand ich aber den Schotterabschnitt teilweise mehr dritte Welt-Vibes, wo das Hauptverkehrsmittel dieser halben Traktoren, wie du sie nennst, waren und so weiter und die Holzhäuschen überall und kein richtiger Wasseranschluss wahrscheinlich, sondern nur aus irgendwelchen Tonnen abgefüllt oder so. Hier war ja jetzt schon wieder richtig Zivilisation. Also, naja, zumindest es gab so ein paar Stände erstmal, wo die Leute so Essen verkauft haben. Da gab es zum Beispiel frittierte Banane. Die haben wir uns unter anderem auch gegönnt. Und dann gab es so auch gebratenes Fleisch und so komische Bällchen, die wir nachher noch probieren müssen. Ich hoffe, die sind aus Teig und nicht aus irgendwas Komischem.
Ja, aber es waren halt schon alles auch relativ staubige Holzstände und obwohl auch die Straße an sich asphaltiert war, hat sich der Staub so den halben Meter vom Straßenrand schon in den Asphalt hineingearbeitet gehabt auf beiden Seiten und so. Und dann waren da diese Busse, in Anführungsstrichen, das waren irgendwelche alten Isuzu-LKWs mit einer Ladefläche hinten drauf, wo sie über die Ladefläche ein Dach gebaut haben und dann einfach Bänke links und rechts, im Prinzip so ähnlich, wie man es vielleicht so ein bisschen von so Militär-LKW-Truppentransporter sich die vielleicht vorstellt, aber da waren die jetzt nicht irgendwie olivgrün, sondern blau und hinten drauf saßen halt die Leute, die halt irgendwie da quasi Bus gefahren sind auf der LKW-Ladefläche. Immerhin hatten sie in dem Fall Bänke, anders als die Leute, die mit den halben Traktoren auf dem Anhänger transportiert wurden. Aber ja, und als dann der Bus halt da angehalten hat, auch an der Kreuzung, da schien irgendwie auch eine Bushaltestelle zu sein, war natürlich kein Schild oder so, aber da scheint eine Stelle zu sein, wo diese Busse halten. Und dann sind immer gleich alle Frauen von den Marktständen mit ihren frittierten Bananen und Fleischspießen zum Bus gerannt und haben versucht, durch die Fenster, also Fenster gab es nicht, durch die Öffnungen in der LKW-Wand, sage ich mal, Sachen an die Fahrgäste in den LKW auf die Ladefläche hinein zu verkaufen. Ja, irgendwie so, das war so ein bisschen dieser Eindruck, den ich hatte. Und dann sind halt immer noch die halben Traktoren rumgefahren und Kühe über die Straße gelaufen und was weiß ich. Also da ist, das ist schon krass, das weiß ich nicht, da ist der Kontrast zu Vietnam halt schon groß. Also ich meine, es erinnert halt schon einfach deutlich mehr als das, an das Bild, was man so ein bisschen von Afrika hat. Das war halt in Vietnam gar nicht.
Naja, als wir die Fähre nach Kuan Lan genommen haben, sind auch die Leute rumgewuselt und haben uns den gekochten Mais verkauft oder irgendwelche Zuckerrohrsäfte und sonst was, als wir schon auf dem Fährenboot saßen. Und so Marktstände mit Essen gab es ja auf die gleiche Weise auch in Vietnam. Vor allem auch wurde da auch Fleisch roh verkauft. Und genauso wie auch in Vietnam ist das Einzige, was das vor den Fliegen und der Hitze geschützt hat, so ein kleines Wedel, das improvisiert dahin gebaut wurde. In diesem Fall mit einem Bohrer, der da lief. Also da hing ein Bohrer und da dran war ein Wedel befestigt und der hat sich halt gedreht. Also der Bohrer und dadurch das Wedel. Aber das war in Vietnam auch schon so auf den Märkten.
Ja, aber irgendwie fand ich es einfach noch so ein bisschen gesitterter. Da kam die Frau, kam halt ins Boot rein und es sind nicht drei Frauen zum Boot gerannt und haben versucht, es durchs Fenster rein zu verkaufen. Und die Bohrmaschine hier, die das Ding gedreht hat, da hat auch die Verkleidung gefehlt. Und also ich habe echt gesagt, du sagst jetzt, es war eine Bohrmaschine. Jetzt, wo du es sagst, macht Sinn, aber ich habe das nicht erkannt. Ich habe da nur ein staubiges Knäuel aus irgendwelchen Kabeln und einem E-Motor, der da offensichtlich irgendwo drin sein muss, erkannt. Aber ja, jetzt, wo du es sagst, war es wahrscheinlich eine Bohrmaschine, wo die komplette Verkleidung weggenommen wurde und wo dann der Wedel, der Fliegenwedel dran befestigt war. Aber in Vietnam war das vielleicht auch improvisiert, aber es war nicht so improvisiert, nicht so staubig, so siffig, so, ich weiß es nicht. Da hat man dann halt vielleicht einen Deckenventilator genommen und daran seinen Fliegenwedel dran gebaut. Aber das war nicht so, weiß ich nicht. Vielleicht hast du einen anderen Eindruck, ich weiß es nicht.
Nee, insgesamt von Laos habe ich auch den Eindruck, dass es vom Reichtumslevel bzw. Entwicklungsstand unter Vietnam liegt. Im Schnitt auf jeden Fall. Aber ich kann nicht genau erklären, warum. Es gibt natürlich so Gemeinsamkeiten, die es auch in Vietnam immer gab. Und bisher waren wir in keiner größeren Stadt in Laos und dann gab es halt den Kontrast, in Vietnam waren die Städte halt teilweise schon moderner. Vielleicht gibt es hier von der Menge halt einfach mehr von dem, was es in Vietnam halt auf dem Land auch gab mit den Holzhütten, aber in Vietnam ist halt der Anteil davon an der Gesamtbevölkerung dann mittlerweile geringer und dadurch ist das Gesamtland Vietnam auf einem höheren Entwicklungsstand als Gesamt-Laos.
Ja, so würde ich es auch sagen. Also es gibt einen deutlich höheren Anteil an Holz im Bauwesen hier. Es ist staubiger. Vielleicht liegt es auch am Klima, aber trotzdem wirkt es dadurch halt einfach alles ein bisschen ärmlicher als in Vietnam. Und ja, ich weiß nicht, in Vietnam hatten sie halt ihr Fleisch dann doch häufiger mal noch irgendwie hinter so Glas, hinter einer Glastheke oder so, auch wenn es nicht gekühlt war. Und hier liegt es halt auf dem Holzstand einfach rum und so. Ich weiß es nicht. Also ich, keine Ahnung. Und die halben Traktoren, die gab es halt in Vietnam auch nicht mit Holzanhängern. Also insgesamt habe ich einfach das Gefühl, viel Holz und das ist dann oft staubig. Und, naja, keine Ahnung. Wie auch immer. Ich glaube, ihr könnt euch ja die Fotos auch anschauen. Da könnt ihr euch ja auch ein Bild machen. Ich denke, da kann man das schon auch erkennen, so ein bisschen. Was man vielleicht noch sagen kann, ist, wenn wir jetzt hier auf die andere Seite von dem Mekong rüberschauen, dann ist es tatsächlich nicht Thailand, obwohl der Mekong ja eigentlich über fast die gesamte Länge der Grenze zwischen Laos und Thailand quasi den Grenzfluss bildet. Auch in Vientiane fließt ja der Mekong vorbei und auf der anderen Seite ist dann Thailand. Aber hier so die letzten, weiß ich nicht, 100 Kilometer oder so, ganz im Süden, zweigt dann der Mekong von der Grenze ab und verläuft dann tatsächlich komplett im Landesinneren von Laos. Und hier fahren wir jetzt eben dann auch morgen dann noch einfach parallel weiter am Mekong nach Süden entlang, auf der Hauptstraße wieder und werden dann aber wahrscheinlich dann mal noch auf die andere Seite vom Mekong mit einer Fähre wechseln. Und dann kommen die 4000 Islands und ich gehe davon aus, chronologisch, wenn nicht noch irgendwas anderes groß passiert, ist das, was wir jetzt dann in dem Podcast als nächstes erzählen werden. Ich muss noch mal ganz kurz korrigieren. Ich habe ja gerade gesagt, Vientiane ist bestimmt eine Millionenstadt. Ist es tatsächlich nicht, habe ich jetzt noch mal nachgeschaut. Hat offiziell 350.000 Einwohner und im Ballungsraum leben wohl so 600.000. Also ja, das noch mal kurz als Korrektur der Fakten. Aber ich denke, was die Wasserqualität des Mekongs angeht, spielt es jetzt auch nicht so eine große Rolle, ob das jetzt 600.000 oder 1 Million Menschen sind. Und dann wollte ich noch ganz kurz sagen, wir haben jetzt ja schon öfter mal irgendwie irgendwelche Afrika-Vergleiche gemacht, also Laos mit Afrika verglichen. Würde ich vielleicht schon noch mal ganz gern dazu sagen, als kleiner Disclaimer, wir waren beide noch nie in Afrika. Also ich war in Marokko, das war es dann aber auch, weiß nicht, ob man das zählen kann. Aber ja, und natürlich ist uns auch bewusst, dass Afrika kein Land, sondern ein ganzer Kontinent ist und natürlich das entsprechend auch sehr, sehr vielfältig ist. Und deswegen sind diese Vergleiche vielleicht teilweise irreführend, falsch, nicht ganz fair, weiß ich nicht. Aber ich habe ja teilweise, glaube ich, dann auch betont, ich vergleiche es halt so ein bisschen mit dem Bild, das ich als Westeuropäer von Afrika im Kopf habe. Und dadurch, dass die Hörer hier vermutlich auch häufig dieses Bild von Afrika im Kopf haben werden, können sie dann trotzdem dadurch verstehen, wie Laos auf uns wirkt. Aber behaltet im Hinterkopf, dass Afrika vielleicht ganz anders ist. Aber Laos ist so. Ja, und wie sauber war jetzt der Mekong? Wir haben ja drin gebadet tatsächlich.
Ja, je näher man an ihn kam, desto mehr Siff hat man gesehen, was da drin rumschwimmt. Also schon irgendwie kleine Bläschen hier und da und viel durchgesehen hat man nicht. Aber es gab immer wieder Abschnitte, wo mal kein Zeug drin rumgeschwommen ist. Kein Kleinzeug, weil ob das Erde war oder kleine Stöckchen oder Teile von irgendeiner Kuhscheiße, die einen Kilometer weiter oben in den Mekong gekackt hat, weiß ich nicht. Aber es gab immer mal so ein paar Meter Kurzströmung, wo gerade nichts drin Schlimmes aussah. Und da bin ich dann schnell ins Wasser und dann wieder raus. Womöglich bin ich ein bisschen äußerlich sauberer geworden dadurch. Und die Bakterien sind in der Sonne danach dann verbrunzelt.
Ja, wenn die Kühe nur ein paar Kilometer weiter flussaufwärts reingekackt hätten, das wäre ja schon mal gar nicht mehr so schlimm gewesen. Aber bei unserem Zeltplatz, da standen ja auch überall Kühe und Wasserbüffel rum und deren Fladen hat man durchaus auch im Wasser dann gesehen. Musste man auch ein bisschen aufpassen, dass man da nicht reintritt in dem trüben Wasser, wo man den Boden ja nicht sieht. Also, ja, die Standarddusche in Deutschland ist wahrscheinlich schon ein bisschen hygienischer, als jetzt hier in den Mekong zu springen.
Auch der Standardbaggersee in Deutschland.
Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Der Weingarten, wir haben so den Running Gag, dass ich immer sage, ja komm, im Vergleich zu dem Gewässer, der Weingartener Baggersee in Karlsruhe bei uns, der ist auch nicht sauberer. Und Belinda meint immer, ist er sehr wohl.
Du weißt einfach nur nicht mehr, wie der Weingartener Baggersee aussieht, habe ich langsam das Gefühl. So langsam verblasst dein Bild von wie ein sauberes Gewässer aussieht. Ich habe hier noch ganz klar die Kuna, der Grenzfluss zwischen Slowenien und Kroatien im Kopf, wo wir so oft reingesprungen sind und die war super klar. Da ist der Mekong kein Vergleich dazu.
Das stimmt, aber im Vergleich zum Weingartener Baggersee wäre ich mir nicht so sicher. Das sage ich jedes Mal, wenn wir irgendwo in einem Gewässer hier vorbeikommen. Also fest steht, das Erste, was wir machen, wenn wir zurückkommen nach Deutschland, ist, uns den Weingartener Baggersee nochmal anzuschauen. Und dann wirst du sehen, wie dreckig der ist, wenn da die ganzen Kinder immer reinpinkeln und so, die da bestimmt auch drin waren. Schauen wir mal, wer recht behält. Ja. Aber dieser Zeltplatz da am Mekong, der war eigentlich auch echt nochmal ein ganz gutes Beispiel dafür, wie entspannt Wildzelten irgendwie ist in Laos, weil man fährt da auch dann von der Hauptstraße 2 Kilometer, sind wir zum Mekong eben gefahren, weil die Hauptstraße 2 Kilometer parallel davon verläuft, haben wir ja gesagt. Und da waren dann auch so ein paar Holzhütten, aber jetzt nicht viel los, da war irgendwie erstmal keiner, es kam dann nur immer mal wieder jemand vorbei, aber der kam dann vorbei und hat uns angelächelt und schön gegrüßt und ist dann also gewunken und so und ist dann wieder seines Weges gegangen. Also der war offensichtlich fast schon froh, uns hier zu sehen. Und das, obwohl wir schon nachmittags das Zelt aufgebaut hatten, damit es auch ein bisschen nochmal trocknet und so von der Nacht. Und also da hat man echt ein gutes Gefühl gehabt, da wild zu zelten, obwohl man häufiger mal gesehen wird von den Leuten. Und also wirklich super entspannt. Und die sind jetzt auch, was ja auch vielleicht manchmal ein bisschen, kann natürlich nett sein, aber wenn die Sprache dann doch irgendwie halt eine große Barriere ist, kann es halt auch anstrengend sein, wenn die dann alle kämen und gucken, was macht ihr da und uns beim Kochen zuschauen von einem Meter Entfernung und so. Solche Geschichten hört man ja vor allem aus Indien oder so, aber könnte ich mir jetzt auch in Vietnam hier und da mal vorstellen. Aber das war halt hier irgendwie gar nicht. Die sind vorbeigelaufen, haben nett gegrüßt und sind dann ihres Weges gegangen. Also super angenehm. Also da hat man echt irgendwie das Gefühl, eigentlich echt scheißegal, kannst überall dein Zelt aufstellen in Laos. Und selbst wenn da Leute sind, juckt es eigentlich auch niemanden. Das war echt cool.
Ja, weil wir da so früh an dem Platz waren und auch dachten, wir können früh schlafen gehen, dachten wir, ja, wird wieder heiß der nächste Tag. Da können wir nochmal unseren Rhythmus noch ein bisschen weiter vor verschieben und sind um 4 Uhr aufgestanden. Sind dann auch schon losgefahren, bevor die Sonne aufgegangen ist. Wir haben ja Fahrradlicht und wir wussten, diesmal ist es ja eine asphaltierte Straße, da kann man dann ganz gut fahren, einfach nur mit Fahrradlicht. Es hat auch ganz gut funktioniert und wir haben dann einfach um 9.30 Uhr Mittag gegessen an dem Tag. Aber die Restaurants, die haben ja auch morgens schon offen. Wir sind dann ein paar der ersten Gäste und essen da zu Mittag. Aber das fällt auch nicht weiter auf, denn die Laoten, die essen ja sowieso dreimal am Tag Nudelsuppe. Deswegen ist es auch kein Problem, wenn wir halt unsere Mittagsnudelsuppe da zu Frühstückszeiten essen.
Sind dann noch so 50 Kilometer auf dieser Hauptstraße parallel im 2 Kilometer Abstand vom Mekong nach Süden entlang gefahren und haben dann aber noch den Mekong auch nochmal überquert, also quasi vom Ostufer aufs Westufer mit so einer kleinen Fähre, beziehungsweise wir dachten, da fährt eine Fähre, da stand auch eine im Wasser, aber irgendwie war die verwaist und ist anscheinend nicht gefahren, aber es gab dann so kleine Holzbötchen, wo gerade mal so unsere zwei Fahrräder drauf gepasst haben und der hat dann halt gesagt, jo, komm, für ein paar Euro fahre ich euch rüber. Ich glaube, das ist ja auch ziemlich üblich, kann man eigentlich überall so ziemlich an die Küste gehen und sich einfach rüberfahren lassen für ein paar Euro. Das heißt, so lief das dann, sind wir dann auch am Westufer vom Mekong rausgekommen und dort dann nochmal so 20 Kilometer nach Süden gefahren, auf einer Schotterstraße zwar, aber die war echt wieder super, die war so wie die Schotterstraße da 2 Tage vorher am Anfang noch war, während der ersten paar Kilometer, als sie noch nicht matschig war. Also wirklich super angenehm zu fahren, so richtig weich, auch so leicht wellig. Aber das ist so ein Fahrrad, solange quasi der Wellenradius, der Kurvenradius deutlich größer ist als der Radius des Rades, fährt man ja nirgendwo dagegen, sondern wellt dann immer so schön durch, so fast schon ein bisschen einschläfernd. Also wirklich sehr sanft und sehr, sehr angenehm. Diese Schotterstraße hat richtig Spaß gemacht. Und man hat dann links und rechts waren da auch immer wieder so Stelzenhäuser, konnte man sich da auch wieder schön anschauen und immer mal wieder haben die Leute natürlich dann auch gegrüßt und so, wie sie da in ihren Hängematten im Schatten unter ihren Stelzenhäusern da rumgluckert sind, sage ich mal. Kinder natürlich auch immer wieder total aus dem Häuschen und gelächelt und irgendwie gewunken, wenn wir dran vorbeigefahren sind und Hello, Hello geschrien. Also es war auch wieder, eigentlich war das ein ganz angenehmer Abschnitt dann nochmal, auch wenn es dann doch ab und zu mal ein bisschen staubig war, wenn mein Auto vorbeigefahren ist, aber ich denke 50 Kilometer entspannte Asphaltstraße, 20 Kilometer jetzt hier ein bisschen Schotterstraße, dafür ein bisschen mehr Action, war ganz gutes Verhältnis. Dann ging es erneut mit dem Boot vom Westufer des Mekongs nach Don Kong. Don Kong ist unsere erste Insel der sogenannten 4000 Islands, auf Lao auch Se Phan Don. Hier ganz im Süden von Laos, also nahe der Grenze zu Kambodscha, da teilt sich der Mekong auf und umströmt so viele, viele kleine und größere Landinseln, also womöglich eben bis zu 4000 anscheinend sogar, wenn man dem Namen dieser Region hier Glauben schenken darf. Und wir sind ja quasi eigentlich so im Großen und Ganzen von Ost nach West hier unterwegs, aber an dieser Stelle hier bei den 4000 Islands, da kann man wohl schon davon sprechen, dass wir hier auch nochmal wieder den Banana Pancake Trail kreuzen, denn die 4000 Islands sind sicherlich auch einer der Touristenattraktionen, die zu diesem Banana Pancake Trail, den wir in einer der Vietnam-Episoden mal ein bisschen erläutert haben, dazugehören. Wir waren tatsächlich auch selber schon mal hier 2018, als wir Backpacken waren und da auch so ein bisschen wahrscheinlich dem Banana Pancake Trail weitestgehend gefolgt sind, muss man sagen. Da sind wir eben hier auch von Norden nach Süden durchgereist, also quasi entlang des Mekongs. Jetzt kreuzen wir den Mekong von Ost nach West, aber trotzdem machen wir eben hier bei den 4000 Islands nochmal so ein bisschen Station. Also Don Kong, wie gesagt, unsere erste Insel und auch die größte der 4000 Islands tatsächlich. Die ist so 16 mal 7 Kilometer groß und liegt, wie gesagt, mitten im Mekong. Also wird quasi auf beiden Seiten von Armen des Mekongs umflossen. Und wir sind dann auf Don Kong zum Hauptort geradelt und haben da dann auch ein Hotel gefunden. Eigentlich dachten wir, es wäre irgendwie da ein bisschen teurer und so, aber dann sind wir da zufällig irgendwo angehalten und uns hat jemand angesprochen, hey, wollt ihr ein Zimmer und so? Und dann haben wir halt mal gefragt, was es kostet und dann war es gar nicht so teuer, es war irgendwie 8 Euro oder so. Dann haben wir es uns angeschaut, hatte WLAN, hatte Klimaanlage und auch wenn es jetzt wahrscheinlich von der Lage nicht so in der allerspannendsten und schönsten Ecke der 4000 Islands war, haben wir gedacht, na gut, zumindest um ein bisschen Podcast-Arbeit zu machen, können wir da auf jeden Fall mal Station machen und dort haben wir eben dann auch den größten Teil dieser Episode aufgenommen und produziert.
Und ganz von der Südspitze von Don Kong ging es dann weiter auf die nächste Insel, die heißt Don Som. Die ist auch recht groß, also rund 10 Kilometer lang, aber ein bisschen schmaler und auf der Insel gibt es eigentlich kaum Tourismus. Also da leben vor allem noch die Einheimischen und man sieht auch nicht viele Touristen rumlaufen oder fahren. Es gibt auch keine asphaltierten oder betonierten Straßen. Offenbar dann auch nicht wirklich Autos. Wir haben auch keins gesehen, also nur mit Rollern oder Fahrrädern. Vor allem die Kinder mit Fahrrädern zur Schule und sonst fahren die Leute mit Rollern auf der Insel rum, auf den Erdwegen, die dann da rumführen.
Wobei man sagen muss, dass in Laos auch erstaunlich junge Kinder schon richtige Motorroller fahren. Das ist auch was, was es in Vietnam so nicht in der Form gab, würde ich sagen. Also da sind teilweise, glaube ich, schon die 8- oder 10-Jährigen auf dem Motorroller unterwegs in Laos.
Ja, also auf dem richtigen Motorrad und nicht irgendwelchen so kleinen E-Rollern oder so.
Also auf dem 110er Kubikzentimeter, ja.
Jedenfalls kann man auf Don Som dann schön direkt am Ufer langfahren, auf so einen kleinen Weg. Und da wohnen dann auch ringsum auf der Insel die Leute in Stelzenhäusern eben am Ufer. Und im Innern der Insel wird vor allem Reis angebaut. Da kann man dann auch ein bisschen durch die Reisfelder fahren. Also so vom Idyllischen her war das, glaube ich, die Insel, die am schönsten war zum drüberfahren, anschauen. Auch natürlich, weil sie so ein bisschen die untouristischste war. Also nach 10 Kilometern auf Don Som ging es dann weiter, nämlich auf die nächste Insel, Don Det, wieder mit einer kleinen Fähre beziehungsweise so ein Boot. So einen richtigen Linienbetrieb von Fähren gibt es ja eigentlich nicht, aber es gibt zumindest feste Bootsanlegestellen, wo immer eigentlich irgendein Boot wartet. Und pro Überfahrt haben wir dann so zwischen 40.000 und 100.000 Kip gezahlt für uns beide zusammen, also zwischen 2 und 5 Euro für uns als Passagiere und das Fahrrad. Und dann dauert es auch nur ein paar Minuten, bis man drüber ist, weil es ja immer nur so ein paar hundert Meter weit sind, wo man dann übers Wasser fahren muss. Ja, die Fährboote sind auch keine richtigen Fähren, also keine Autofähren oder auch nicht Motorradfähren eigentlich, sondern die sind schon ein bisschen abenteuerlicher. Also meistens waren es so drei alte, löchrige Ruderboote, die dann zusammengebunden waren und obendrauf dann so ein paar staubige Holzbretter quer drüber genagelt waren. Vielleicht auch noch eine Sitzbank am Rand oder so, wo man sich dann draufsetzen konnte. Ja, und das war es dann.
Ja, also die haben auch dann richtig geschaukelt, wenn man da sein Fahrrad auf das Boot geschoben hat. Ich glaube, das Boot war nicht viel schwerer als wir zwei mit unseren beiden Fahrrädern zusammen. Und ja, es war auf jeden Fall interessant. Schon ganz gut zu wissen jedenfalls, dass man das nächste Ufer notfalls auch immer schwimmend erreichen könnte, weil es nicht so weit weg ist, falls das Ding doch mal irgendwie untergehen würde. Auch wenn es um unsere Fahrräder natürlich ziemlich schade wäre, muss ich sagen. Ja, also nach Don Kong, der größten Insel, und Don Som, der untouristischen Insel, war jetzt die dritte Insel, auf die wir jetzt also gefahren sind, Don Det. Also man sieht, Don wird vermutlich mal Insel heißen, gehe ich mal ganz schwer davon aus, da zeichnet sich ein Muster ab. Und Don Det ist so ein bisschen die Hauptinsel des Tourismus. Und also da gibt es vor allem Guesthouses und Restaurants, eigentlich auf der ganzen Insel gibt es nicht so viel anderes. im kleinen Dorfladen auf Dondette haben wir auch Spaghetti gefunden, und zwar schon verschiedene für Spaghetti, also von mehreren verschiedenen Herstellern. Es gab Cheddar-Käse und auch Nutella. Also das zeigt schon mal, dass das jetzt kein Dorfladen ist, der sich wie all die anderen, die wir bisher besucht haben, vor allem an die laotische Bevölkerung richtet. Und entsprechend sind wir dann eigentlich auch einmal nur schnell quer über die Insel drüber gefahren. Es war so 3 Kilometer oder so. Und dann kommt man nach Don Cone. Nicht zu verwechseln mit Don Kong. Don Cone jetzt. Don Cone ist immer noch relativ touristisch. Ist quasi die zweittouristischste Insel. Aber zumindest nicht mehr ganz so wie Dondette, habe ich jedenfalls gelesen. Jetzt im Nachhinein würde ich sagen, naja, ich weiß gar nicht, ob es so einen großen Unterschied macht. Auf Don Cone gibt es jedenfalls auch weiterhin doch immer noch relativ viele Restaurants und Guesthouses. Aber hier jedenfalls kann man Bungalows direkt an einem der vielen Mekong-Verzweigungen mieten, die eben hier um die Insel herum führen. Das sind dann wirklich schon relativ einfache Unterkünfte, einfache Holzhäuschen im Prinzip. Wir hatten auch eine Kakerlake im Waschbecken und auch den einen oder anderen Gecko-Besuch dürfte einen wahrscheinlich nicht allzu sehr überraschen, wenn man den hier bekommt. Also das ist schon ein bisschen einfacher vom Standard. Aber man hat direkt vorne dran so eine kleine Terrasse über dem Mekong-Wasser im Prinzip. Und da hängen dann auch Hängematten bereit, um einfach dann im Schatten des kleinen Terrassenvordächleins dann in der Hängematte hängen zu können und die Palmen auf der gegenüberliegenden Flussseite anschauen zu können und die ganzen Bötchen, die da auf dem Fluss vorbeischippern und so. Also das ist echt, das ist schon schön, es ist schon wirklich sehr gut geeignet, um ein bisschen zu entspannen, das muss man definitiv sagen. Und wir haben auch nicht nur Aussicht auf die Palmen auf der anderen Seite vom Ufer, sondern auch auf eine alte Brücke, die die beiden Inseln Dondette und Don Cone verbindet, also die beiden etwas touristischeren Inseln. Das heißt, um von Dondette nach Don Cone zu kommen, mussten wir tatsächlich ausnahmsweise mal keine Fähre benutzen oder kein Holzboot, kein klappriges Holzboot benutzen. Diese Brücke, die wurde 1920 schon von den Franzosen als Eisenbahnbrücke ursprünglich gebaut. Und da habe ich mich schon gefragt, als ich das so kurz angelesen habe, Moment, eine Eisenbahnbrücke, die zwei Inseln auf dem Mekong verbindet, und zwar vor allem halt von Nord nach Süd, das heißt quasi in Fließrichtung des Flusses und jetzt nicht irgendwie quer dazu, also macht nicht so viel Sinn als Teilstück einer Strecke, die einfach quer über den Mekong rüberführt, weil sie quasi entlang des Mekongs die beiden Inseln verbindet. Was soll denn das für eine Eisenbahn gewesen sein? Und wie kam dann der Zug von den Inseln wieder runter? Denn ansonsten, bis auf diese Eisenbahnbrücke, sind die Inseln nicht mit weiteren Brücken an andere Inseln oder ans Festland angebunden. Ja, stellt sich heraus, tatsächlich fuhr die Eisenbahn nur zwischen diesen beiden Inseln hin und her, also nur zwischen Dondette und Don Cone, und die Bahnstrecke war entsprechend auch nur 7 Kilometer lang. Was soll das also? Habe ich mich ein bisschen eingelesen, und ja, die Gründe sind vor allem mal wieder militärischer Natur in erster Linie. Die Franzosen, die wollten mit ihren Kanonenbooten im 19. Jahrhundert den Mekong raufschippern, um da einfach ein bisschen militärisch die Muskeln spielen zu lassen, insbesondere auch Thailand gegenüber, wo man sich so ein bisschen erhoffte, dass man vielleicht die Kolonie ein bisschen Richtung Thailand ausbreiten könnte. Aber das Problem ist, dass es bei diesen 4000 Islands, wo wir jetzt eben hier gerade sind, die Mekong-Fälle gibt. Also quasi Wasserfälle, wobei man sich jetzt da nicht irgendwie sowas wie die Niagara-Fälle oder so vorstellen darf, sondern es ist einfach nur so, dass zwischen den Inseln der Mekong ca. 20 Meter abfällt. Wie gesagt, kein einzelner großer, imposanter Wasserfall, sondern es ist ein bisschen so unterteilt in mehrere Kaskaden, teils auch einfach nur Stromschnellen. Aber trotzdem ist das eben das Haupthindernis für die Schifffahrt zwischen Südvietnam, also quasi dem Mekong-Delta, das ist ja da im Süden von Vietnam, und China. Das heißt, wenn ich von Südvietnam den Mekong entlang, da würde ich dann erst nach Kambodscha fahren und dann jetzt eben hier nach Laos, und dann könnte ich theoretisch flussaufwärts weiter irgendwann mal nach China rauskommen. Also wenn ich Südvietnam über den Mekong mit China verbinden wollte, dann sind diese Mekong-Fälle hier tatsächlich das größte Hindernis für die Schifffahrt. Die Franzosen haben zunächst mal versucht, mit ihren Schiffen da einfach die Stromschnellen quasi hochzufahren, haben die Dampfmotoren einfach volle Pulle laufen lassen, bis die Kessel fast explodiert sind. Dazu haben hunderte Männer von den Inseln aus an Seilen versucht, gleichzeitig noch an den Booten zu ziehen und die hochzuziehen, und weitere Leute haben von Deck aus das Schiff mit Stöcken vom Boden abgestoßen, aber letztlich haben sie es trotz mehrerer Versuche nie geschafft, mal ein Schiff da diese Stromschnellen, diese Mekong-Fälle hochzubuxieren. Und deswegen hat man dann sich halt entschieden, 1893 eine kurze Eisenbahn über die Insel Donkone zu bauen. Donkone, die Insel, wo wir jetzt eben hier auch in der Hängematte liegen. Und also zunächst hat man tatsächlich nur so Feldbahngleise temporär verlegt. Das heißt, man hat immer die Gleise vom Ende des Zuges zur Spitze des Zuges getragen, dort wieder hingelegt, dann den Zug wieder ein Stück weiter gefahren, dann wieder vom Ende des Zuges neue Schienen an die Spitze des Zuges getragen und wieder verlegt und so weiter und so fort. Das hat natürlich eine ganze Weile gedauert und war recht mühsam. War insofern jetzt nicht so ein Problem, weil der Zug war nicht sonderlich schnell, denn er wurde damals noch von Hand gezogen. Also es war keine Dampfeisenbahn oder so, sondern es waren einfach nur Wagen, die man von Hand gezogen hatte. Aber es hat gereicht, um damit mal mindestens 6, also von 6 habe ich konkret gelesen, 6 Kanonenboote, quasi mit denen ist man dann unten an Donkone angelandet, hat die so ein bisschen zerlegt in 2, 3, 4 Einzelteile und hat die dann eben auf die Waggons aufgebracht, dann mit dem Zug ans Nordufer von Donkone gezogen und dort hat man dann die Boote wieder zusammengebaut und zu Wasser gelassen. 1897, also 4 Jahre später, wurde dann schließlich auch ein dauerhaftes Gleis verlegt und fortan wurde diese Bahnstrecke dann auch zivil genutzt. Also die zivilen Schiffe wurden jetzt nicht unbedingt auch zerlegt und über die Eisenbahn transportiert, aber da hat man dann einfach mit zivilen Booten, gab es halt zivile Boote, die südlich, also flussabwärts, von den Mekong-Fällen rumgefahren sind und die Passagiere sind dann eben angelandet worden, mit dem Zug hochgefahren und dann gab es flussaufwärts eben weitere Boote, die sie dann, also andere. Und dann gab es flussaufwärts eben andere Boote, die die Passagiere dann wieder aufgenommen haben. Allerdings, bis 1909 wurde der Zug auch für die zivile Nutzung erstmal noch von Hand gezogen. Danach wurde dann die erste Dampflokomotive geliefert und dann war das eben ein kleiner Dampfzug. Und aus dieser Zeit haben wir jetzt auch ein Zitat, wo ein Reisender die Reise wie folgt beschreibt.
Der Zug kämpfte sich knirschend unter dem klirrenden Lärm des Stahls über die Insel, die von Teakbäumen und Bambus bedeckt ist, deren Äste uns ins Gesicht streiften. Die Temperatur war sehr hoch und die Sonne, die durch die Bäume fiel, trieb giftige Fieberdämpfe aus dem dichten Unterholz. Schweiß verkrustete mein Haar unter meinem Sonnenhut, die Hitze brannte durch meine Kleidung auf meinen Arm und die Mücken nutzten meine missliche Lage aus, um mich nach Belieben an Händen und Gesicht anzugreifen.
Bisher war jetzt ja noch nichts von einer Eisenbahnbrücke hier wirklich die Rede, denn bisher hat die Eisenbahn eben nur vom Südufer der Insel Donkone bis ans Nordufer der Insel Donkone gereicht, aber es hat sich dann irgendwann rausgestellt, dass das Nordufer von Donkone bei der Trockenzeit nicht so ganz ideal war, um da dann mit dem Schiff anzulanden und die Passagiere aufzunehmen oder um dort dann die Kanonenboote wieder zusammenzubauen. Und deswegen hat man dann die Strecke 1920 nochmal um eine Brücke von Donkone auf die benachbarte Insel Dondet verlängert und dort dann entsprechend auch nochmal 2 Kilometer Schienen über die andere Insel Dondet drüber gebaut, um dann eben am Nordufer von Dondet dann erst quasi wieder vom Zug auf die Schiffe umzusteigen. Das Ganze lief bis in den Zweiten Weltkrieg, dann wurde der Eisenbahnverkehr eingestellt und die Franzosen haben die Schienen dann auch demontiert und letztlich wurde es danach nie wieder so wirklich aufgebaut. Aber immerhin bis 2009 war das hier, die 7 Kilometer Schmalspurbahn, die einzige Eisenbahnstrecke, die Laos je hatte. Erst seit 2009 gab es dann irgendwie eine Strecke von Vientiane nach Thailand und mittlerweile gibt es auch eine nach China. Aber immerhin bis 2009 hat es gedauert, bis quasi diese 7 Kilometer Eisenbahn innerhalb von Laos nochmal getoppt werden konnten.
Ja, heutzutage bieten sich die Inseln auf jeden Fall sehr zum Radfahren an und das machen auch die ganzen Touristen hier. Wir sind dieses Mal zum Glück nicht auf solche Leihschrotträder angewiesen, sondern können mit unseren eigenen Rädern rumfahren. Und außerdem wurde heutzutage auf Donkone und Dondet auch die Hauptstraßen so ein bisschen betoniert, sodass man nicht so hubelig wie auf Don Som rumfahren muss die ganze Zeit.
Das war damals, 2018, als wir zuletzt da waren, glaube ich, auch noch nicht so. Ich glaube, da mussten wir mit den Eingängerrädern hier über die Erdwege holpern, ne?
Ja, ich glaube auch. Und gerade hier auf Don Cone gibt es nämlich eben verschiedene Wasserfälle auf verschiedenen Seiten, eben Teile dieses Mekong-Wasserfalls, wo man sich anschauen kann. Die meisten davon kosten Eintritt. Zu einem davon wollen wir aber nachher noch hinfahren und schauen, ob wir da auch ohne Eintritt was von sehen können, so ein bisschen. Das ist dann unser Plan. Und ansonsten haben wir vor, hier noch sonst in der Hängematte rumzuhängen den restlichen Tag.
Genau, und morgen geht es dann halt wohl weiter nach Kambodscha. Sind auch nur noch irgendwie 20, 30 Kilometer. Müssen wir noch einmal mit der Fähre fahren, um hier von der Insel wieder runterzukommen. Ja, so sieht's aus. Und dann war es das mit Laos auch schon wieder. Insgesamt muss ich aber schon sagen, dass mir Laos jetzt doch eigentlich trotz dieser Matschstraße, die wir da hatten, die natürlich übel war, eigentlich echt ganz gut gefallen hat. Und ich glaube auch insgesamt zu meinem Wohlbefinden und zu meiner Laune recht positiv beigetragen hat, muss ich sagen. Oder zu meiner Motivation auch. Gerade während Vietnam mitten in der Mitte war ich ja doch so ein bisschen, wahrscheinlich wir beide auch ein bisschen, ja, es hat schon ein bisschen an unserer Motivation genagt. Und so ein bisschen halt auch diese, ich muss auch für mich persönlich sagen, es war doch auch mal wieder so eine Herausforderung in der anderen Art. In Vietnam war immer nur Trubel und man ist irgendwie von Restaurant zu Restaurant gefahren. Hier hatte man wirklich mal wieder so mal irgendwie 150 Kilometer Hitze und irgendwie Pampa mit wenig Versorgung und so. Und dafür aber auch ein bisschen mehr Natur, wo man so ein bisschen gucken musste. Ja, weiß nicht, war einfach so ein bisschen eine Herausforderung dieser Art so war, so wie ja auch in Pamir oder irgendwo in der Wüste, aber so wie halt überhaupt nicht in Vietnam und eigentlich auch nicht so richtig in China. Und diese Abwechslung hat mir, glaube ich, schon echt ganz gut getan, dass man mal wieder so ein bisschen fahrradtechnisch, fahrrad-expedition-technische Herausforderungen hatte, zumindest auf einem gewissen, vielleicht nicht besonders hohen Niveau im Vergleich zu anderen Strecken, die wir hatten, aber halt deutlich mehr als jetzt irgendwie in Vietnam. Und ja, das fand ich echt ganz angenehm und bin jetzt auch echt wieder motiviert, dann nach Kambodscha zu fahren, wo das wahrscheinlich auch erstmal noch ein paar Tage erstmal so sein wird, bevor wir dann wieder nach Thailand kommen, was dann wahrscheinlich wieder eher das Gegenteil ist. Oder ich weiß nicht, wie siehst du das? Ich fand die Abwechslung echt ganz erfrischend eigentlich so im Vergleich zu den letzten Monaten.
Angesichts der Hitze ist erfrischend vielleicht nicht ganz das richtige Wort. Nee, aber sonst fand ich die Abwechslung auf jeden Fall auch wieder richtig gut. Die ganzen Herausforderungen hätten da nicht unbedingt gleich sein müssen. Da hätte man sich auch ein bisschen erholen können besser. Aber gut, so ist es halt immer, nicht wahr? Können uns ja jetzt ein bisschen in der Hängematte erholen stattdessen.
Gut, dann war es das jetzt mit der Episode zu unserem kleinen Ausflug nach Laos. So insgesamt so knappe anderthalb Wochen sein, die wir in Laos verbracht haben werden, sage ich mal. Eigentlich hatten wir ja auch das nur so ein bisschen als Kurzepisode zu Laos geplant, ist jetzt dann doch ein bisschen ausführlicher geworden, einfach weil, wenn man halt irgendwie weiß, dass man eine Episode macht nur über 5 Tage, dann redet man automatisch irgendwie mehr über jeden einzelnen Tag. Ich hoffe, dass es trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen ein bisschen interessant war, was wir hier zu erzählen hatten von dem Land. Und ja, dann verabschiede ich mich und die nächste Episode wird dann wohl vor allem über das nächste Land gehen, nämlich über Kambodscha. Bis dahin, alles Gute und ciao.
Tschüss. We'll be right back.